Und wenn du dich für die Aufnahme vielleicht auf die Ecke setzen könntest, weil du sitzt mal sehr weit weg. Beweg dich, alter Mann, und zwar schneller. So alt bist du gar nicht. Du wirst erst dieses Jahr.
So alt.
Dein sechsfaches Kind.
Das ist ja zum Glück noch nicht, ne? So schlimm ist es ja noch nie mit mir.
So, sag mal was, Sebastian.
Hallo.
Dass man doch mal sowas sieht.
Ja. Ach so, dass man was sieht, ja, keine Ahnung. Wie kann man denn sehen, was man eigentlich hört?
Oh. Wenn ich was sage, dann kann man dann sehen, dass da so ein Lupsi sich bewegt.
Ja, weil du hast überhaupt keine Fantasie mehr sehen.
Ja, guck mal ab.
Lupsi!
Hallöchen.
Nee.
Das kann ja wieder was. Kann ja wieder was werden.
Ja, das
Niveau ist wieder da. Das ist das Niveau, ja. Niveau ist keine Hautcreme.
Ich hab noch welche.
Warte, ich muss mich eben einspielen, dann wird's besser.
Du und dich einspielen.
Schmieren.
Achso, schmieren.
Einspielen.
Ey, ich bin alt, da hört man nicht mehr so viel.
Was? Was? Junge,
Schnüffelstück.
Was?
Schnüffelstück.
Jetzt hol mal das Schnüffelstück.
Haben wir jetzt genug Quatsch gemacht? Kann ich anmoderieren?
Ja. Kannst du machen?
Hallo und herzlich willkommen beim König der Podcasts, dem Monsterfilm für Godzilla und Co. und hast du nicht gesehen von Nerd. Ich sitze hier wieder als Moderator namens Steffen in der Kaiju-Zentrale beim Daniel. Sag hallo.
Hallo.
Sebastian sitzt da auch.
Hallo.
Der sitzt da auch.
Sitzt auch. Ja, ich kann auch gehen.
Nee, du kannst hier nicht weg. So halb. Wir haben heute ein bisschen umfangreicheres Programm, denn wir gucken heute Gamera-Filme. Und zwar schauen wir uns nicht alle, aber einen Teil der Gamera-Filme aus den 60ern an. Dazu gehört der erste Teil, Gamera aus dem Eis.
Urmel aus dem Eis.
Fragen wir Gamera, Urmel Monster aus dem Eis, genau.
Ja.
Dann gucken wir den dritten Teil, Gamera gegen Chaos. Und danach den fünften Teil, Gamera gegen Guiron. Das ist unser Programm für heute. Ist unsere Auswahl, was nicht heißt, dass die anderen beiden Filme nicht so viel Gewicht haben. Wir können gleich nochmal ein bisschen zusammenfassend erzählen, was in den anderen beiden Filmen passiert, was die so besonders macht. Kann sein, dass wir die auch nochmal nachholen werden, kann ich nicht versprechen, kann ich aber auch nicht, nicht abstreiten, dass wir das eventuell nochmal irgendwann machen, aber für heute 1, 3 und 5 Gamera. Wir haben gerade zur Vorbereitung ein Feature von, ich glaube, 20, 25 Minuten geguckt. Gamera, eine Retrospektive auf dieses Monster, wo so die Historie der ersten 8 Filme zusammengefasst worden ist. Und ich frage vielleicht mal, was ich gerne möchte, anfangen von euch beiden. Was wusstet ihr vorher über Gamera? Was wisst ihr jetzt über Gamera?
Lass da mal lieber Sebi drüber reden. Mit dem Englischen hatte ich es jetzt gerade nicht.
Es ist schwer auf
die Bilder konzentrieren.
Das wusste ich vorher über Gamera. Eigentlich, dass es eine Schildkröte ist. Und damit hast du schon aufgehört. Und dass er der Held der Kinder ist. Das wusste ich vorher auch schon.
Und er kann fliegen. Oder rettet die Menschen.
Und er kann fliegen. Und?
Naja, er hilft den Leuten. Und er fliegt. Und er hilft den Leuten.
Ich wusste...
Oh. Daniel kaputt gemacht.
Ja, also.
Ich dachte, wenn mein Kamera auch nicht bei den Spongebob.
Weißbrot.
Ja, was? Geister!
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 Geister! Geister!
Weißbrot!
Okay.
Ich glaube, der kann auch noch Feuer
sprechen. Okay, zurück zum Thema. Wir versuchen, das seriös abzuziehen.
Das funktioniert nicht.
Was hast du gerade seriös gesagt, Sebastian?
Also vorher, ja, ich wusste, es ist eine Schildkröte, es fliegt, es rettet Kinder und Menschen und das war es eigentlich schon. Ich hatte irgendwie vorher den Irrglauben, dass es auch von Toho war, was anscheinend nicht so ist, sondern von Dai oder so. Auf jeden Fall, ja, was weiß ich jetzt, das kommt aus einem anderen Studio, sie hatten zwischendurch finanzielle Schwierigkeiten und ja. Das Ganze scheint wohl entstanden zu sein, weil der,
was der Regisseur oder der
Produzent, auf jeden Fall irgendein Typ in einem Flugzeug, keine Ahnung, irgendwas genommen hatte, auf jeden Fall hat er eine fliegende Schildkröte aus dem Fenster gesehen. Und daraus hat sich das Ganze wohl so entwickelt.
Daniel, du als ausgewiesener Godzilla-Fan.
Ja.
Du hast ein paar von den Gamera-Filmen auf DVD.
Ja.
Einige mit dem Titel Godzilla.
Ja, komischerweise.
Die vermarktet worden sind.
Genau.
Weiß nicht, du hast ja schon ein bisschen Kontakt gehabt mit Gamera. Sag mal ein paar Worte.
Was soll man da sagen? Also vom Aufbau her sind die ähnlich wie Godzilla-Filme. Ist ja klar, die wollten ja auch ein Gegenstück dazu erreichen. Nur, also man erkennt es halt schon, dass Gamera wirklich eher für die Menschen ist, während bei Godzilla ja wirklich Tod und Zerstörung da im Vordergrund steht. Erst in den 70er kam das mit den Monstern, gegen andere Monster. Großartig. Ja, ich habe den, ich glaube, zweiten Teil hattest du gesagt? Ja, das ist mit Einhornfieder.
Du hast, glaube ich, die ersten beiden auf DVD. Genau. Der zweite wird dann mit Godzilla beworben.
Ich habe das schon ewig, schon länger nicht mehr gesehen. Von der Aufmachung her ist es ähnlich. Ähnlich wie bei Godzilla halt. Auch wieder Puppenmenschen, also Menschen in Kostümen drin. Und wie der eine Typ jetzt sagte, das hat 20 Kilo oder ein bisschen mehr als 20 Kilo gewogen, statt wie bei den Godzilla-Kostümen mit über 30 Kilo. Da hat er darauf geachtet, dass er irgendwie einen leichteren Stoff oder irgendwas genommen hatte. Ne? Und wie er die ganze Zeit Probleme hatte, die Menschen in dieses Kostüm rein zu entwerfen, weil die dann irgendwie liegen mussten und stehen mussten und auch über Kopf gehen mussten. Man aber sehen kann im Gegensatz zu Godzilla-Filmen, die Gegner, die ich dir bisher gesehen habe, sind deutlich ausgefallener.
Und das ist wirklich so. Also wir haben heute nicht mal die Exoten darunter. Also es gibt noch wesentlich, es gibt also einmal Viras, das ist glaube ich dieser Tentakelmonster, das ist im vierten Teil. Dann hast du noch Ziras oder Ziru, irgendwie sowas. Das ist dann dieser Knochenfisch im letzten Teil. Also wir haben noch nicht mal die Exoten heute da. Obwohl wir mit Guiron durchaus ein Monster haben, was ein bisschen absurd aussieht. Aber das sind halt irgendwie immer noch Echsen oder Dinosaurier im weitesten Sinne. Und Gaos ist im Grunde genommen ja nur ein Flugsaurier.
Der macht ja dann den Gaos.
Ach so.
Ich habe nur drauf gewartet.
Ja.
Wir machen ihm den Chaos.
Chaos und Chaos.
Den haben wir dann gleich im zweiten Fall. Ich habe auch versucht, einen guten Quell auszufinden. Und vor allem werden wir feststellen, das sagte Sebastian ja gerade auch schon, Gamera ist der Freund der Kinder. Das merkt man ab dem ersten Film direkt.
Hast du nicht mal gesagt, dass das mit so einem dicken Japaner ist?
Wir werden das gleich sehen. Also in den ich weiß gar nicht, wie das in denen... Doch, ich glaube schon. Du hast in den ersten wird das so ein bisschen aufgemacht, dieses Trope. Also, dass du wirklich ein Kind mit Schiermütze hast, was dieser Gamera hinterher rennt. Das hast du dann im dritten Teil noch mal stärker bei Chaos. Da reden wir dann aber auch gleich drüber, dass dieses Kind wirklich sehr im Mittelpunkt. Und ab dem vierten Teil ist es dann wirklich so, dass du zwei Kinder hast, also nicht nur eins. Ja. Sondern du hast in der Regel ab dem vierten Teil ein japanisches Kind und ein vermutlich amerikanisches Kind. Also beides, weil die Filme dann auch sofort für ein westliches Publikum mit ausgerichtet worden sind. Hattest du dann sofort auch westliche Schauspieler damit drin. Und die haben beide gemeinsam mit Gamera gegen die Monster gekämpft. Und das bleibt dann auch bis zum Ende der Serie eigentlich so, dass es dann eher zwei Kinder sind als nur eins. Was ich auch gar nicht so schlimm finde, weil man dann, also eben auch, ich sag mal, die amerikanischen Kinder haben das amerikanische Kind als Identifikationsfigur und die japanischen Kinder dann dementsprechend das asiatische, japanische Kind. Das ist eben so, das zieht sich durch die Gamera-Filme von vorne bis zum Ende durch. Im zweiten Teil fährt es, glaube ich, ein bisschen zurück. Das ist eine ganz andere Story, deswegen lassen wir den auch so ein bisschen aus. Der zweite Teil ist so ein bisschen der Exot oder der ganze Reihe.
Da konnte ich mich auch nicht daran erinnern, dass es da um Kinder ging.
Das war irgendwie so mit so Gangstern, die dieses Ei haben wollten oder diesen Juwel haben wollten.
Genau.
Dass jemand hinterher dieser Barugon oder so geschlüpft ist. den zweiten Teil lassen wir heute aber auch großzügig aus, weil wir heute uns also auf diese, also Garros, eben weil Garros ja bis heute auch immer wieder klärender Charakter ist in den Gamera-Filmen. Also,
ach so.
Weil ich glaube, im allerersten Gamera-Film in den 90ern gibt es nochmal einen großen Garros. Und ab dem Zeitpunkt sind kleine Garrosse, Garros-Monster, praktische Spezies, die auf dieser in dieser Realität leben und immer wieder die Städte angreifen. Und ich glaube, in dem neuesten Trailer, den es ja seit letztes oder vorletztes Jahr gibt, wo ja irgendwann mal ein Film kommen sollte, der nicht kam, sieht man ja auch eine ganze wie sagt man, den ganzen Schwarm-Gauss eben Gamera angreifen.
Ach, das waren die?
Das sind die Gauss. Und das ist eben der erste Film, wo er auftaucht. Genau, das ist das erste Mal. Das zur Auswahl. Kann sein, dass wir, wenn wir in den 70er Jahren angekommen sind, nochmal Gamera Special Nummer 2 machen und dann nochmal die anderen Filme aus den 70ern uns angucken oder einen der beiden nachholen, den wir jetzt ausgelassen haben. Ich würde da tendenziell eher zum vierten tendieren, aber das erklären wir dann, wenn wir nächstes Jahr irgendwann mal in den 70er Jahren angekommen sind.
Das wird wohl noch.
Das hatte ich ja für dieses Jahr schon geplant, ist ja nicht wirklich, hat ja nicht funktioniert.
Ja.
Sebastian macht irgendwelche Fratzen und langweilig offensichtlich.
Dafür ist die Zeit jetzt wieder etwas ruhiger. Das war einfach eine.
Genau.
Die Sommerferien waren einfach eine zu turbulente Zeit mit dem ganzen Lernen und.
Sommerferien haben wir ja bei uns ohnehin Pause gemacht. Ja. Also das war ja dann gut, dann, wenn jetzt so keiner mehr vor dem Film irgendwas sagen möchte, dann würde ich sagen, haben wir jetzt hier noch 75 Minuten Gamera Nummer 1 vor uns. Gamera, Frankensteins Monster aus dem Eis.
Mhm.
Urmel aus dem Eis.
Ja, genau. Urmel, den will ich sehen. Mal gucken, wie viele Fäden dran hängen.
Pause.
Ja,
mach Pause, der Film ist zu Ende. Der Film, die Aufnahme läuft auch schon wieder.
Ist mir doch steinegal.
Also wenn man diesen Film, den wir jetzt gerade gesehen haben, in einem Wort zusammenfasst. Wo sind meine Steine?
Du klaust auch nicht etwa Steine. Dieser Film wird kein leichter sein. Dieser Film wird steinig und schwer.
Ich halte, also um das mal eben vorneweg zu nehmen, ich halte das für keinen schlechten Film. Aber der hat so viele Macken.
Ich kann nicht mal mehr einen Stein jetzt ausbügeln.
Nee. Ich meine.
Wie mit Steine, hier oder Steine.
Steine.
Ich gut, wir haben Stein und Bein auf
das. Wir haben gesehen, Frankensteins Monster.
Oh, ich werde nicht alt.
Also Frankensteins Monster aus dem Stein Eis. Kamera, Frankensteins Monster aus dem Eis. Weiß ich nicht, hier bei Nerd feiern wir Tradition und da Max nicht mehr da ist zum Story zusammenfassen, macht das Sebastian.
Oha. Okay. Ja, warte, ich muss euch erst die Pause geben, um einzuschlafen. Ein paar Zoologen.
Also ich finde das Sofa ist ein bisschen hart. Stein
zu den Stein kommen wir noch. Also ein paar Zoologen reisen in die Antarktis, weil die da irgendwelche Tiere oder so dokumentieren wollen, stellen dann fest, oh scheiße, hier ist Krieg, weil sich da irgendwelche Nationen gegenseitig mit ihren Fliegern auf jeden Fall abschießen. Genau. Dann wird ein Flieger abgeschossen, der stürzt runter, eine Atombombe, wo die komischerweise direkt 5 Meter so quasi daneben stehen und sie merken nichts davon. Auf jeden Fall geht eine Atombombe da hoch bei der Explosion von dem Flugzeug. Boden reißt auf, Gamera kommt raus.
Vorbei.
Ja, nein. Ja, jedenfalls geht's dann weiter. Sie kommen zu den Medien. Ja, also wir haben eine Schildkröte gefunden. Berichten allen davon. Sagen auch, hoffentlich wurde es von der Radioaktivität getötet. Ne, sehr wahrscheinlich. Leben aber selber noch, ist klar. Stellen sie später fest, oh kacke, Gamera ist doch nicht tot, weil sie taucht vor der Küste auf, rettet einen kleinen Jungen. der anscheinend einen Schildkrötenfetisch oder so zu Anfang hat.
Und Steinfetisch.
Das kommt später. auf jeden Fall rettet einen Jungen davor, von einem Leuchtturm runterzufallen, den Gamera selber kaputt gehauen hat.
Und der Leuchtturm war aus Steinen, vielleicht liegt's auch.
Wie so weiter. Stellen sie fest, ja, Gamera ist irgendwie doch nicht tot. Und dann... Boah, den Mittelteil habe ich irgendwie verpennt.
Ja, mit dem Mittelteil versuchen sie, glaube ich, einfach nur Gamera loszuwerden.
Ja.
Stellt irgendwie fest, er ist...
Vor allem mit dem Supersoldaten, der meint, Atombomben soll helfen.
Genau.
Genau.
Also irgendwie, weil er irgendwie frisst Gamera Feuer. Ich glaube, das ist das. Also, Godzilla frisst, glaube ich, Radioaktivität.
Ja, immer, ne? Genau.
Und Gamera frisst in dem
Kohlenmonoxid.
Feuer. Oder das Kohlenmonoxid aus dem Feuer. Und dann wollen die ihn, glaube ich, irgendwie, das ist dann Plan Z, den sie dann anstoßen wollen. Und das dauert auch die letzte Dreiviertelstunde, diesen Plan Z in Gang zu bringen. Und am Ende des Filmes, Ende dieses Plan Z steht dann eben, dass die Gamera mit einer großen Dildo-Rakete ins All schießen.
Ja.
Das ist also ziemlich. Was an dem Film, was ich total abgefahren finde, im Gegensatz zu, ich glaube, so ziemlich jedem anderen Monsterfilm, den wir hier bis heute besprochen haben, aber restlos jedem. Gamera taucht in den ersten 5 Minuten des Films schon auf.
Ja.
Und das war dazu, glaube ich, auch sofort gemerkt, wie jetzt schon. Und, ne?
Ja gut, Godzilla hatte man nicht gesehen in den im ersten Film, nur einmal kurz so eine Blubberblase, die
genau. Er das Schiff versinkt hatte.
Da war der wirklich sofort zu sehen, ne? Wo sich die Amerikaner und Russen da gegenseitig bekämpft haben. Genau. Was mich allerdings anfangs schon gestört hatte, als sie sagten, um die Tierwelt in der Antarktis zu erforschen, aber dann erzählen die wollen eine Nordwestpassage finden. Also entweder ist das ein Übersetzerfehler, dass das die Arktis gemeint ist. Weil die Inuit sind auch nicht im Südpol, die sind oben am Nordpol.
Ja, die Eskimos sind schon im Nordpol.
Ja, deswegen habe ich das mit Antarktis so gestört, weil das ist ja der Südpol.
Ich glaube, irgendwo in Amerika oder in Japan selber ist es tatsächlich Alaska, wo die sind.
Ach so.
Und gar nicht, weil Alaska und Japan sind ja sehr nah einander. Und das ist eben auch dann diese Nordwestpassage, von der du redest.
Genau, ja, diese Beringsee.
Genau, wo die dann eben durch wollen. Und das ist also eigentlich... ich glaube, in irgendeiner Sprachversion eher Alaska als die Antarktis, was dann auch die Eskimos erklären würde.
Ja, deswegen, das kam mir halt nur ganz am Anfang, wo ich das schon gehört habe, ein bisschen komisch vor.
Und ja, dann kriegt die da, glaube ich, auch noch einen Stein von einem der, der Ureinwohner, was irgendwie eine Legende darstellen soll. Und das siehst du ganz kurz am Anfang, in so einer ganz kurzen Sequenz, diesen Stein einmal und dann nicht wieder. Und da sollen irgendwelche Wellenlinien drauf sein. Ja, das ist das Wasser oder irgendwie sowas. Und dann ist das ja wirklich so. Also dieses Flugzeug stürzt auf diese Eisschollen drauf.
Ja.
Und Gamera bricht aus. Und es ist also wirklich, die gucken, stehen da wirklich, das sieht aus, als wenn die 12 Meter davon wegstehen und gucken diesem Atompilz zu, der so in die Luft geht. Und ich denke so, Moment! Also, allein von der Druckwelle dürfte nichts mehr von übrig sein, von dem, was da passiert. Und du sagtest dann ja auch, ob die Japaner das nicht noch wüssten, wie das mit einer Atombombe funktioniert, weil die irgendwie 20 Jahre nach Hiroshima und Nagasaki irgendwie da stehen.
Genau deswegen, das war ein bisschen merkwürdig.
Versteinert.
Und dann hast du es dann ja relativ zügig auch, dass Gamera ausbricht, Titel Gamera, Frankensteins Monster aus dem Eis. Mhm. Und diese drei Figuren, die am Anfang halt eingeführt werden, einmal dieser Zoologe, dann seine Assistentin.
Ja, der Stalker.
Und der Stalker.
Nein, und der Stalker-Fotograf, der dann eben diese Expedition begleiten sollte, haben das also quasi überlebt und die haben so eine ganz interessante Dreierbeziehung zueinander. Also der Wissenschaftler ist natürlich irgendwie der große Larry, der da immer alles, auch den Rest des Films immer so die führende Person ist. Seine Assistentin ist irgendwie nur da, weil sie wahrscheinlich gerade nichts Besseres zu tun hat.
Gut aussehen.
Plot, genau. Und ja, gut aussehen soll wahrscheinlich auch. Und der Fotograf ist also wirklich immer am Rockzipfel von dieser Assistentin, weil er der Meinung ist, sie hätte ihn irgendwie dazu gerettet oder sowas. Überhaupt das.
Seine Glücksfee.
Seine Glücksfee, genau. Weil, wie war das denn nochmal? Weil er
dieses Los... Es waren acht Fotografen, sie haben quasi
die Strohhalme gezogen.
Sie wollten alle mitkommen, weil halt die Frau da dabei war.
Und er hätte irgendwie noch eine Flasche Whisky angeboten bekommen. Genau. Und jetzt wäre es aber ihr zu verdanken, dass er noch lebt.
Weil er halt mitgekommen ist.
Genau. Und jetzt, also jedes Mal, wenn der Typ in ihrer Nähe aufgetaucht ist, sagt sie, nein, bitte lassen Sie mich in Ruhe, gehen Sie weg.
Und er kommt so an, hallo.
Hallo. Und ich werde Sie immer beschützen und dies und das. Und sie will das halt überhaupt nicht. Also wirklich so, hä, geh weg. So.
Auch dann, dieser tolle Gesichtsausdruck von der Frau dann immer.
Also jedes Mal, erst haben die sich ganz normal unterhalten, der Professor und sie. Und sobald der Typ reinkam, war sie total genervt.
Zumal das Interessanteste ist, auch am Ende wurde dieser Bereich, wo die Militärs und Gamera da ihr gegenseitiges Ping-Pong-Spiel da hatten, wurde es alles als zur Sperrzone erklärt für Journalisten und so weiter und so fort. Und er muss dann halt weg, bekommt noch gesagt, ja, tschüss, Wiedersehen. Genau. Und sie bekommen dann später Infos im Institut. 10 Minuten später steht er da, hallo, ich bin jetzt übrigens Krisenarbeiter.
Genau, extra nur, weil ich dich beschützen will. Ja. Und das ist nicht einmal in dem Film die Situation, dass sie Hilfe bräuchte.
Ja.
Also weder von ihm noch von irgendwem anders, weil sie gar nicht wirklich in Gefahr schwebt. Also es ist halt derartig creepy, was da passiert ist. Also lass halt die Frau in Ruhe. Die hat dir gesagt, geh weg, dann gehst du halt weg. Also dann lass die Frau in Ruhe zu
hören. Er nicht.
Na, er hat es nicht kapiert irgendwie. Und das war schon sehr witzig. Dann, glaube ich, relativ zu Anfang haben wir dann auch den kleinen Toshio, der von seiner irgendwie von seinem Vater und glaub, die Schwester wohnt noch, die große Schwester wohnt dann noch mit im Haus. Und der hat aber keine Freunde und sein einziger Freund ist seine kleine Schildkröte Chibi.
Ja, Chibi.
Und sein Vater sagt dann, du kannst haben, was du möchtest, wenn du Chibi weggibst. Und ich denke so, hä? Warum? Das sind Jungen, wenn, hä?
Ja, wieso? Dann sagt der hinterher, ich will dann 2 Pferde, einen Löwen. Und kriegst dann, du alles auf die Schildkröte so.
Und dann lässt er Chibi frei. Und eine Sekunde später kommt dann Gamera so, huhu.
Hallo, ich bin wieder da.
Genau. Und dann greift Gamera dieses Küstenstädtchen an. Und das war auch das, was du gesagt hattest. Warum macht er das jetzt?
Ja, ja.
Also wo Gamera wirklich da steht, haut den Leuchtturm um, in dem die Familie wohnt. Und
das war einfach nur ein Leuchtturm.
Nein, das war der, wo
die haben da gewohnt. Der Vater war Leuchtturmwärter.
Ja. Ach so.
Also ich glaube, entweder haben die da drin gewohnt oder...
Das da ist, dass das Haus daneben ist oder,
so. Ja, das ist. Auf jeden Fall war der Junge, also erst waren die irgendwie am Strand oder an der Küste jedenfalls. Ja. Und eine Sekunde später war der Junge dann auf dem Leuchtturm, wie immer er auch hingekommen ist, haut dann diesen Leuchtturm um, an dem der Junge gerade dranhängt und rettet ihn dann aber auch eine Sekunde später. So nach dem Motto, warum?
Ja, wahrscheinlich wollte er einfach nur, der Leuchtturm hat ihn gestört.
Der Leuchtturm hat ihn noch nicht gestört.
Es wird mir, also bei Godzilla ist es klar, die Menschen haben ihn genervt, die haben ihn beim Schlafen gestört, haben ihn wieder aufgeweckt und Godzilla ist einfach nur verwirrt und aggressiv, weil er mit der Situation überfordert ist. Das wird bei Gamera überhaupt nicht so klar, was sind seine Motive, was ist seine Beweggründe, warum ist der gerade so angepisst?
Ja. Das wird weil, einmal aber gesagt, der Junge sagte wohl, der ist verwirrt und will Freunde und so weiter.
Aber der Junge
tatsächlich zerstört ja alles, also irgendwie kann man das
überhaupt nicht verstehen. Also den Jungen würde ich als moralische Instanz in diesem Film einfach mal ignorieren. das ist jetzt erstmal, der hat ganz andere Probleme als Riesenschildkröten, sag ich mal ganz ehrlich.
Nämlich Steine.
Steine zum Beispiel.
Da kommen wir ja noch hin.
Da kommen wir auch gleich noch hin. Aber es wird halt, mein Punkt ist, warum macht Gamera erst den Leuchtturm kaputt, wenn er gerade so sauer verwirrt ist und Freunde haben möchte, wenn er dann eine Sekunde später das Kind rettet.
Ja.
Das ist so plakativ und konstruiert irgendwo, weil man, wir haben ja vorher diesen Beitrag gesehen, wollte das ja etablieren, dass Gamera die Kinder mag und dass Kinder eine Bezugsperson in Gamera sehen. Und das ist so schlecht in diesem Film gelöst, dass es wirklich mit dem Holzhammer das so reingeprügelt.
Ja, vor allem erzählen sie dann dem Kind am Ende, wenn er dann da wieder aufwacht, der ist ja dann irgendwie runtergefallen von der Hand von Gamera, und dann erzählen sie ihm, Gamera hat ihn gerettet und seitdem ist er wie verrückt hinter der Gamera her, obwohl die ihm nur verschwiegen haben, dass der ja daran schuld ist, dass er überhaupt in diese Lage kam.
Eben. Und selbst wenn er es wüsste und realisiert hat, dann ist es sowas ähnliches wie Stockholm-Syndrom.
Schon zu so einem Groupie, also immer wenn irgendwas ist mit Gamera, den bomben wir jetzt weg. Nein, tu das nicht,
er
hat mich gerettet, er will nur Freunde, genau. Er ist doch eigentlich ein ganz toller Kerl.
Ja, das ist so menschlich, absurd.
Den zu sehen.
Ja. Und dann gehen die ja irgendwie zu ihrem Onkel oder sowas in die Stadt nach Tokio und das Erste, was du irgendwie siehst, ist, dass die Schwester ihn trifft und dann hat er irgendwie eine Plastiktüte dabei, wo Steine drin sind und seine Schwester fragt ihn tatsächlich, wo hast du die Steine her? Hast du die gestohlen? Hallo?
Und Und um den ganzen noch einen Deckel draufzusetzen, später sind die dann in dem Haus vom Onkel.
Genau.
Und er und sein Cousin, nehme ich mal an, streiten sich. Und der Onkel fragt, was ist denn los? Ja, der hat mir meine Steine geklaut. Warum hast du ihm denn seine Steine geklaut? Er wollte sie mir nicht zeigen.
Was sind das für Steine?
Ja, dann später sagt
was sind das für scheiß Steine?
Es war definitiv keine
Steine. Ich will auch solche Steine.
Später sagt er dann noch, ich will jetzt mit meinen Steinen spielen.
So, wo ich denke, und dann sagt er auch irgendwie, ja, ich hab's dir in den Fluss geworfen. Ja, dann hol dir halt neue Steine!
Ja. Ihr wohnt an einem verdammten Steinstrand.
Ne, also ja. Tokio ist... Irgendwo in Tokio wird garantiert den einen oder anderen Stein geben.
Ja. Meinetwegen auch, den du klauen kannst.
Ja, eben.
Es ist echt
so. Das war auch nachhaltig eine Szene, wo ich gedacht habe, meine Fresse, was ist das für eine... Entweder ist das in der Synchronisation durcheinander gegangen,
ja. Oder
und es waren irgendwelche anderen Objekte, aber es wird halt auch vorher nicht etabliert, dass der Junge Steine sammelt, weil...
Die sind nur auf einmal da.
Und er sammelt halt Schildkröten.
Ja.
Ne, oder Schildkrötenverrückt. Was haben diese Steine mit Schildkröten zu tun?
Ja, vielleicht ist das in der Synchronisation so durcheinander gegangen, dass die Steine vielleicht den Panzer ähneln oder so.
Von der vielleicht, aber es ist einfach nicht zu, zu erkennen.
Nee. Da gab es ja noch eine andere Logiklücke. Hm. Nämlich, man hat ja schon direkt am Anfang gesehen, Atombombe interessiert Gamera nicht. Und dann haben wir diesen einen Helden im Film. Diesen einen Profi.
Der sagt
sie wollen Gamera irgendwie halt auf jeden Fall loswerden. Und die merken, ihre ganzen Waffen nützen nichts, weil Hitze und Explosion kratzen ihn halt wie eine Fliege. Und was sagt er? Ja, da müssen wir wohl Atombomben auf ihn werfen.
Nachdem mehrfach etabliert worden ist, dass Gamera ja alleine durch die Atomexplosion überhaupt erst wach geworden ist. Das heißt, Atom wirkt auf ihn wie ein heißer Kaffee am Morgen.
Ja. Und was sagt der General noch? Ja,
das machen wir. Das machen wir jetzt. Und ich sag mal wirklich, 20 Jahre... Glatt 20 Jahre nach Nagasaki, Hiroshima, wollen sie auf Tokio, wo Gamera gerade unterwegs ist, eine Atombombe draufschmeißen.
Ja.
Und das ist der Punkt, wo ich sage, es ist eine, also da ist Gamera wirklich eine lachhafte Kopie von Godzilla und eine schlechte dazu, weil Godzilla gerade der erste, da haben wir ja ganz in unserer allerersten Sendung drüber gesprochen, ja eben diese Allegorie ist auf den Atomkrieg, auf diesen, auf die Folgen dessen, auf Naturkatastrophen, auf Naturgewalten, auf die
Verarbeitung Bomben, des Zweiten Weltkriegs,
genau, und Atombomben. Ne, auf die der Mensch einfach keinen Einfluss hat und auch, dass Godzilla eine Naturgewalt ist, der man keinen Einhalt gebieten kann, egal durch was. Mhm. Und dann ziehen die diesen ganzen Mythos Godzilla in diesem Gamera-Film einfach ins Lächerliche, indem sie sagen, dann schmeißt mal eine Atombombe drauf. Als wenn die Japaner nichts daraus gelernt haben, das ist ein Trauma, was ein ganzes Volk betrifft, eine ganze Nation betrifft, dass eine Atombombe da zwei Städte und alle Bewohner ausgelöscht hat. Und die schmeißen einfach eine Atombombe. Evakuieren sie Tokio, wir schmeißen eine Atombombe drauf.
Ja.
Es ist unfassbar. Es ist so unfassbar.
Diesmal kam das Unfassbarste war ja, dass es wirklich von den Japanern selber kam und nicht von den militärischen Beratern aus der Sowjetunion und USA.
Genau.
Die haben ja gar nicht gesagt mit Atombomben. Nee, das waren nicht mit Japanern selber.
Und es war vor allem irgend so ein dahergelaufener Soldatenhansel, der gesagt hat, dann schmeißen wir jetzt einfach mal eine Atombombe drauf, anders geht's ja nicht. Und dieser Wissenschaftler-Fuzzi, also hier dieser Oshima ist der, glaube ich, sagt dann, ja, das ist die richtige Idee. Ja. Weil was wir ja gelernt haben, ist, dass Atom gut funktioniert. Man sieht aber Sekunden vorher noch Gamera, wie er irgendwie Feuer einsaugt.
Ja, genau, dass er sich von sowas ernährt. Ja. Das ist Wahnsinn.
Und danach wird dann irgendwann dieser Plan Z oder Operation Z eingeführt, wo erst gar nicht klar ist, okay, was soll Plan Z? Dann wird dieses Forschungszentrum irgendwie vorgestellt, was irgendwie nur zeigen soll, wir sind die Japaner, wir haben den längsten, wir sind die geilsten, weil unsere Technik so gut funktioniert und das ist der Ort, wo Wissenschaft für die Zukunft gemacht wird, damit die Erde zu einem besseren Platz wird. Ja, die Erde wird garantiert ein besserer Platz, wenn ihr überall Atombomben drauf werft. Ja. Klappt garantiert.
Weißt du, warum der dann ein besserer Platz wird? Weil es dann keine Menschen mehr gibt, die mal weiter davon machen können.
Ja.
Dann
haben die Steine mal Ruhe. Und dann wollen sie ihn erst irgendwo hinlocken und dann sagt einer der Wissenschaftler noch, ja, aber der Plan klappt auch nur dann, wenn wir ihn an diesen einen bestimmten Platz hinlocken.
Ja.
Ne? Ja. Wo ich denke, Japan ist groß, also die Chance, dass Gamera ausgerechnet genau an diesen einen Punkt läuft. Ja, ich weiß ja nicht. Das ist nicht so unbedingt hundertprozentig sicher, dass er da hinläuft. Mhm. Kriegen sie aber dann durch irgendwie...
Ich glaub, die locken Feuer, durch Feuer locken sie den
an. Durch Feuer in die Richtung. Ja, das kann sein.
Aber sie schießen ihn quasi dahin.
Und dann
Und dann hast du dann wieder Toshio, der sich da irgendwie hinschmuggelt, der auf den Zug aufspringt. Mhm. Dann ist er dann in diesem Gebiet. Das war schon vorher noch, er rennt ihm, alle flüchten aus Tokio und Toshio rennt auf dieses Bombengebiet, wo sie ihn da irgendwie hintreiben wollen, hin.
Ja.
Wo ich denke, fällt das denn, was sind das für Sicherheitsmaßnahmen, dass keinem dieser kleine Junge auffällt, der da nicht hingehört? Eine Sekunde später ist seine große Schwester da auch noch und sagt, hey, ich kann meinen Bruder nicht finden. So, wo ich denke, da kann wohl jeder Hand von Franz auf dieses Gelände drauf. Was ist das für eine Militäraktion?
Ja, das ist kein Militär.
Und dann ist natürlich diese glorreiche Szene, wo dann Plan Z dann endlich zur Erfüllung kommt. Und man sieht also so einen Kranz aus Flammenwerfern.
Ja, irgendwie so.
Kerzen oder irgendwie sowas.
Die auf jeden Fall Gamera anlocken sollen.
Stellt er sich natürlich mitten auf diese Plattform, bleibt da auch genau in der Mitte stehen.
Das ist schon so ein großes X.
Genau.
Das X markiert die Stelle.
Ja. Das markiert die Stelle. Und dann machen sie die Klappen zu und schießen Gamera schießen ihn ins All.
Den Weltraumpimmel.
Oh, ja, und beglückwünschen sich gegenseitig.
Ja, das
ist die Zusammenarbeit der Nationen. Kann die Menschheit nur weiterkommen und nur die beiden Japaner schütteln sich die Hände.
Ja, doch, der Sowjet und die der USA-Botschaft, die beiden haben auch noch mal einmal die Hände geschüttelt, aber nicht mit den Japanern.
Nicht mit den Japanern. Ganz böse.
Naja,
der Film ist dafür, dass das der erste ist, erträglich, aber er ist in sich so unlogisch und Kamera wird so holperig eingeführt.
Ja, also von den Logikfehlern kommt ja schon dem zweiten Godzilla-Film sehr
weit. Ja, auch wie der Film insgesamt wirkt. So von der Herkunftsgeschichte, das hatten wir auch in diesem Featurette gesehen, wollten die ja bei Daiei damals einen Film mit Riesenratten drehen, hatten dann aber keine Kontrolle über die Ratten, weil die haben sich unkontrolliert vermehrt und haben Krankheiten übertragen.
Ja.
Und die kriegten diese Riesenratten einfach nicht unter Kontrolle und dann haben sie die Ratten einfach dann weggelassen und dann haben sie eben dafür diesen Gamera-Film realisiert. Wo ich manchmal denke, vielleicht hätten sie doch einen Rattenfilm drehen sollen.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja, es ist, ich verstehe es auch nicht mit diesem Kind. Überall ist das Kind dabei. Warum? Wie kann, wie du schon sagtest, wie kann das bitte in militärisch abgesicherten Gebieten dabei sein?
Ja.
Und dann, wo der Typ dann noch sagt, na gut, dieses eine Mal darfst du hier bleiben.
Ausnahmsweise. Ja, du bist schon dreimal uns hier in die Gebiete reingelaufen und hast uns behindert.
Aber
dieses Mal darfst du noch dabei sein.
Ja, es ist, ach Gott.
Es wird später in den anderen Filmen, wird es deutlicher. Und deswegen haben wir den zweiten noch ausgelassen, weil da so gut wie keine Kinder drin vorkommen. Gleich im dritten Film wird das wesentlich besser mit dem Kind erklärt.
Ja.
Da kommen wir dann, also in dem dritten Teil, wenn wir dann gleich nochmal weiter drüber reden, erkläre ich jetzt mal nicht. Und auch in den späteren Filmen ist diese Beziehung aus zwischen Gamera und den Kindern tatsächlich durch einen Faktor, das kann ich vorwegnehmen, erklärt nämlich Telepathie. Kinder haben tatsächlich irgendwie, warum auch immer, eine telepathische Verbindung zu Gamera. Keine Ahnung, wie das, also wird im ersten Film überhaupt nicht erklärt und überhaupt nicht angesprochen, aber in den späteren Ausgaben ist es tatsächlich so, dass die Kinder spüren oder irgendwie eine Verbindung zu Gamera haben, wenn Gamera es schlecht geht oder wenn Gamera sie ruft oder sowas. Und das haben wir auch gleich im dritten Teil dann schon.
Hey, listen!
No, you listen! Der Junge sagt dann nämlich, er möchte Astronaut werden, damit er Gamera am Ende noch hinterherfliegen kann.
Ja.
Das ist wahrscheinlich dann in Teil 8, ne? Gamera gegen den Sternzerstörer. Das ist dann tough.
Ich finde es halt schwierig. Ich finde, also der Junge leidet einfach an Realitätsflucht, weil er hat halt gesehen, dass Gamera alles kaputt macht, dass Gamera eine Gefahr nicht nur für ihn, sondern auch für seine Welt darstellt. Ja. Und hat halt immer noch den Traum, Gamera hinterher zu reisen.
Ja, vor allem ihm dann zu sagen, der ist nie böse. Also er macht alles kaputt, zerstört alles. Und dann erzählen, der ist nicht böse. Da kommt mir das übrigens auch wieder, das wollte ich vorhin schon sagen, was mir da aufgefallen ist. Der eine Typ sagte doch, ja, also wenn das so weitergeht, hat Gamera noch für 8 Tage oder 8 Stunden noch Energie.
Genau.
Woher wollen die das wissen? Hat der ein Thermometer irgendwo oder so? Oder haben sie das Kind gefragt? Weiß der denn auswendig?
Es ist überhaupt nicht, also wie die immer auf diese Formeln kommen und plötzlich, die fragen dann auch noch diesen Masura oder wie der heißt.
Genau,
Dinosaurier-Experten. Und der sagt dann auch irgendwann, naja, es gibt Theorien, das ist den Feuerdrachen und die Feuerechse und dies und das. Und dann fragen sie, ja, wie kann man denn dagegen kämpfen? Das weiß ich auch nicht.
Ja.
Wo ich denke, was machst du in diesem Film? Mach was anderes.
Ja, das ist...
Plotfiller.
Ja, aber das ist genau das gleiche wie mit diesen 8 Stunden oder 8 Tagen. Ich habe noch nicht mal richtig gemerkt, dass er da nur Energie für, ich glaube, 8 Stunden.
Acht Stunden.
Das hat er nur noch 8 Stunden, ja, der hätte ja 8 Stunden in irgendwie ohne Energie gehalten, dann wäre er wohl weg gewesen.
Und ich weiß nicht, ob es das damals schon gegeben hat, aber unweit von Tokio ist ja Fukushima.
Ja.
Wissen. Und er hätte einfach zu irgendeinem x-beliebigen anderen geothermischen Kraftwerk gehen können, hätte das anfressen können. Oder einfach mal den Kopf in irgendeinen, weiß ich nicht.
Ja, hier Onsenbad.
Genau, irgendwie in die heiße Quelle reingehalten können. So.
Ja.
Es ist unfassbar.
Ich verstehe das auch nicht. Also das sind diese großen Logiklöcher, die den Film
langweilig ziehen, wie Kaugummi.
Ja.
Ja, also ich sag wirklich, deswegen vergleiche ich das auch so mit dem zweiten Godzilla-Film. Ich meine, da war jetzt auch kein zweites Monster dabei oder so, was vielleicht ein bisschen Abwechslung gebracht hätte, aber die Logiklöcher sind schwerwiegend, deswegen machten sie den Film. Ich hab's gemerkt, erst waren wir ruhig und dann auch richtig am Zugucken und dann, als es dann die ersten Logiklöcher, dann fing's hier an mit den Steinen nur hier und Atombomben da und so was. Dann fingen wir hier an zu reden, weil einfach total, man hat richtig gemerkt, dass man nicht mehr verstanden hat, was wollen die jetzt
rein? Der größte Fehler des Films ist einfach, dass das Monster von der ersten Sekunde an da ist. Das ist der Aufhänger des Filmes, weil was man an dem Godzilla-Film zum Ende hin kritisieren kann, dass es teilweise eine Dreiviertelstunde dauert, bis Godzilla das erste Mal im Bild ist.
Ja.
Du hast schon 6 Godzilla-Filme vorher gesehen, du weißt, wie Godzilla aussieht, du weißt, wie Godzilla funktioniert, du brauchst diese Spannung einfach nicht mehr.
Mm.
Das wird dann bei den Godzilla-Filmen teilweise bis ins Unermessliche gestreckt. Das macht dieser Film einfach falsch, weil das ist der erste Film, Gamera hätte erstmal eingeführt werden sollen.
Ja.
Diese Spannung versucht der Film dann später zu erzeugen, dass Gamera einfach mal gar nicht mehr auftaucht, gar nicht mehr zu sehen ist. Und das ist das, was Godzilla halt in seinem ersten Film besser macht, wo er dann einmal den Kopf hinter dem Berg hervorstellt.
Ja, genau.
Einmal dieses Fischerdorf kaputt macht, ihn gar nicht wirklich sieht.
Ja, nur diese Fußspur. Und dann, wenn man den Kopf sieht, dann denkt man sich auch noch, was ist das für eine Kreatur? Und
dann hast du diesen alten Typen, der dann sagt, oh Godzilla!
Ja.
Das hast du bei Gamera auch, der sagt auch, oh, das ist Gamera, das ist unsere alte Legende. Aber 2 Minuten später ist Gamera da.
Ja, da hätten sie es auch anders machen können, dass sie vielleicht irgendwie diesen Stein entdeckt haben oder so weiter und dann diese Bilder darauf sehen und dann so gerätselt hätten, was ist das überhaupt? Und der Inuit sagt ihm, das wäre dann ein uraltes Wesen aus Legenden und so weiter, aber der wird noch nicht auftauchen.
Du darfst übrigens ruhig Eskimo sagen.
Ja, Inuit, Eskimo ist für mich, jeder weiß, was ich damit meine,
wenn die aus dem Norden kommen. Diese Eskimo-Diskussion ist total absurd. Eskimo ist vollkommen okay.
Ja, natürlich, das ist ja keine Beleidigung, das ist nur ein Name.
Übrigens, Fun Fact, die meisten Inuit sind keine Eskimo.
Ah.
Genau.
Ja, aber wie gesagt, da hätten sie wirklich die Spannung noch aufbauen können, dass die vielleicht das erst noch mit nach Japan nehmen, diesen Stein, und das versuchen zu enträtseln und so weiter. Und dann irgendwann passiert mal eine Katastrophe da in der Gegend oder so und dann taucht er auf.
Genau.
Na, vielleicht.
Diese Legende hätte man von diesem Ureinwohnerdorf hätte man durchaus
besser verpacken können.
Besser verpacken können, genau. Hätte das Ganze ein bisschen in die Länge ziehen können.
Wo das gerade kommt, stellt sich bei mir nochmal die Frage. Haben die das beim allerersten Mothra-Film auch so gehabt, dass das sofort da war oder war später? Da muss ich auch nochmal nachrechnen.
Ich habe die Mothra-Filme nie gesehen, also den ersten vor allem nicht. Den kenne ich überhaupt nicht. Ich kenne halt nur Godzilla.
Müssen wir mal recherchieren, weil mit Rodan war das auch, zum Beispiel so, dass es erst später kam. So
war das halt erst diese Larven, diese Viecher,
ja, genau,
die Rodan hinterher gefressen hat. Die waren so die erste Bedrohung und Rodan kam relativ spät erst.
Ja, deswegen meine ich, das ist also. Du hattest doch auch mal gesagt, ich glaube, gute Horrorfilme oder Monster-Horrorfilme erkennt man ja daran, dass die Monster erst später eingeführt werden, weil die erstmal den Spannungsbogen aufbauen.
Ich meine, guck dir den weißen Hai an.
Ja.
Da haben sie es aus einer Not heraus gemacht, weil diese Puppe, diese Maschine, die sie da gebaut haben, die sah so lächerlich aus, dass die halt Angst hatten, der Film würde nicht funktionieren, wenn sie den Hai zu früh zeigen.
Ja.
Und dadurch hat der Film eine derartige Spannung, weil man den Hai mal eben von der Seite sieht, von unten, da greift das Schiff an, da sieht man nur mal eben das Gesicht und den Kopf des Hais.
Ja.
Man sieht ihn erst gegen Ende des Filmes ganz und aus heutiger Sicht ist dieser Hai einfach nur lächerlich und funktioniert nicht. Aber damals hatte der Film einen derartigen Effekt.
Naja, das ist ja das gleiche wie mit Jurassic Park zum Beispiel.
Genau.
Du siehst die wirklich gefährlichen Dinosaurier auch erst viel später im Film.
Richtig. Und den T-Rex siehst du am Anfang dann auch nur mit dem Auge, den Kopf nur, dann greift er sich ein auf den Klo. Und die Spannung, also dieser, dass man das Viech einmal ganz sieht, ist wirklich erst, als er dann wirklich diesen Schrei, und dann hast du dieses I'm a motherfucking T-Rex. Und dann, das ist wirklich so, dass Jurassic Park ist ja auch ein Steven Spielberg-Film.
Ja.
Der hat einfach von seinem eigenen Film gelernt.
Ja,
und,
das,
Und die hätten ja eigentlich schon vom ersten Godzilla-Film, der war ja in Japan extrem erfolgreich, hätten die auch sehen können, na, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Monster halt viel später erst gezeigt werden, oder das Monster. Weil ich glaube, bei dem zweiten Godzilla-Film waren die auch schon relativ früh zu sehen. Ne?
Ich kann mich nicht mehr so besonders gut an den
Zeit. Ja, weil er so schlecht war. Ja, aber, war wahrscheinlich genauso. Weil, wenn die zu früh kommen, ist die Spannung eigentlich weg. Du weißt, was da auf dich zukommt. Und ja, du wartest eigentlich nur darauf, dass irgendwas jetzt passiert. Ne?
Willst du noch ein paar Worte verlieren über das Kostüm, über die Kamera
das ausgesehen Kostüm hat? An sich fand ich nicht schlecht. Also war gut gemacht für die damalige Zeit. Man konnte es jetzt sehen, sogar die einzelnen Schuppen. Jede einzelne Schuppe war detailreich gefertigt. Mhm. Ich fand es auch schön, dass man das sogar sehen konnte. Der hatte sogar 15. Man konnte sogar richtig am Ende sehen, wo er auf die Rakete draufgelaufen ist. Ja, das fand ich jetzt nicht schlecht. Und vor allem muss ich sagen, man konnte wenigstens nicht den Flammenwerfer sehen im Mund.
Ja, man kann ihn erahnen, das wird in späteren Filmen, weil die späteren Filme alle in Farbe sind, wird es ein bisschen leichter, den Flammenwerfer zu sehen.
Achso, ja, da konnte man es jetzt nicht.
Es ging.
Ja, ich konnte ihn zumindest nicht sehen. Ich weiß nicht, ob das bei euch so war.
Also in dem Film geht es noch später, wird es ein bisschen offensichtlicher. Mhm. Kann man drüber hinwechseln, ist nicht so schlimm. Ich finde diesen Gamera in dem ersten Teil tatsächlich noch ein bisschen albern, weil er diese großen, weit aufgerissenen Augen hat und dann auch diese Stoßzähne halt. Das sieht alles noch so ein bisschen billig aus. Ja. Auch einer der Gründe, warum wir den zweiten Teil auslassen, weil das wird da nicht besser. Das ist, glaube ich, sogar das gleiche Kostüm. Ich meine im dritten Teil, weil der Film dann ja auch in Farbe ist, sieht es ein bisschen besser
aus. Der zweite war der auch schon in Farbe.
Der zweite war auch schon in Farbe, aber das Kostüm ist das Kostüm ist dasselbe. Der dritte macht das dann ein bisschen besser. Sebastian, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Nee, Sebastian schüttelt mit dem Kopf, das ist im Audio-Podcast immer besonders gut.
Ja, ich war gerade am Überlegen, ob mir noch was einfällt, aber...
Ja, aber da kann man das ja sagen.
Da kann man ja sagen,
du weißt schon, dass die nicht sehen können, was du hier machst.
Sei froh, dass sie die nicht sehen können.
Ja. Das heißt doch immer, ich habe sie im Radio gesehen.
Ja. Sie haben aber ein Gesicht fürs Radio.
Naja, aber... groß was sagen dazu, kann ich jetzt eigentlich nicht so großartig. Wie gesagt, die Logiklöcher sind vorhanden, aber sage ich jetzt mal, um das Wesen Gamera zu etablieren, hätte besser umgesetzt werden können, war jetzt aber auch nicht wirklich schlecht.
Ja gut, aber wenn wir das jetzt wie bei Godzilla mit Schulnoten bewerten, würde ich da noch glatt eine 4 geben. Es ist ausreichend, es ist ein Film, das Monster kann man sich angucken, es ist nicht so viel Gequatsche dabei, bei vielen Sachen, wo man sagt, oh Gott, was reden die da dran vorbei, sondern es gibt tatsächlich viele Szenen, wo die auch genau dieses Thema anvisieren und auch sagen, so und so muss das sein oder so und so ist das. Aber an sich, wie Sebi und wie du auch schon sagst, diese Logiklöcher, die reißen den ganzen Film in Stücke.
Mhm. Was ich in dem Film, du sagst gerade die Punktevergabe, wir machen das ja eben immer so, dass wir die Spielszenen bewerten und eben aber auch die Monsterszenen, die Monsterkämpfe auch bewerten. Was ich den Gamera-Film allen, wirklich restlos allen, hoch anrechnen muss, ist, dass die Monsterhandlung immer auch die Haupthandlung ist. Es ist eben nicht wie bei den Godzilla-Filmen, dass du zwei nebeneinander herlaufende Handlungsstränge hast, die miteinander nichts zu tun haben, sondern Gamera ist immer im Mittelpunkt der Handlung. In allen 8 Filmen, im 8. kann man darüber streiten, weil der ist eine Clipshow, aber die ersten 7 Filme, Gamera ist die Handlung des Filmes und der Kampf von Gamera gegen das gegnerische Monster ist die Handlung des Filmes und das schaffen spätere Godzilla-Filme nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Und besonders hier, ich komme von der Venus. Das waren zwei komplett voneinander getrennte Handlungsstränge, die miteinander nichts zu tun haben.
Wobei der tatsächlich einmal die Monsterhandlung da in die richtige Handlung mit eingegriffen hat.
Ja, ganz kurz, als Godzilla auf diese Stromleitung gefallen ist. Und dann eben der Strom nicht da war, um die Frau zu rösten oder irgendwen. Das war das einzige Mal, dass die beiden Handlungsstränge sich berührt haben. Das hast du aber in allen Gamera-Filmen immer, dass das Gamera... Gamera ist auch die handelnde Person. Und was wir feststellen werden, ab dem 4. Teil eigentlich auch schon, aber wir gucken ja heute nur den 5. Gamera ist der Held ab dem späteren Film und nicht mehr die Bedrohung.
Ja.
Und das sehen wir schon in Gamera gegen Gaos, den wir jetzt gucken werden.
Ja. Genau. Ja, das ist, bevor wir jetzt zu Ende machen.
Genau.
Von wegen, dass die Handlungen immer durcheinander sind. Mhm. Das stimmt. Bei Godzilla in den 80er Jahren wird vermehrt auch auf Godzilla eingegangen mit den, und dann aber komischerweise in den 2004er, den letzten erschienenen Godzilla-Filme von Toho.
Final Wars war das, ne?
Genau. Ja. Da auf einmal ging es wieder erst um die Außerirdischen.
Genau.
Da war Godzilla wieder nur so eine Nebensache. Und die haben sie zwar mit eingebunden, aber eigentlich hauptsächlich ging es um diese Außerirdischen, diese
erst. Und das ist eben in den selbst wenn die Kinder später in den Gamera-Filmen andere Dinge tun und Gamera ein bisschen außen vor ist, das, was Gamera tut, ist wichtig für die Handlung. Es ist eben nicht die Nebenhandlung oder Haupthandlung, sondern es gibt eigentlich nur diese eine Haupthandlung. Und die Nebenhandlung sind dann eben Wissenschaftler oder das Militär.
Ja.
Oder es gibt einen Aufhänger in der Story. Das haben wir gleich bei einem dritten. Da gibt es einen Aufhänger, der da mit drin hängt. Aber Gamera ist Teil dieser Handlung. Also das machen die Gamera-Filme allesamt besser als die allermeisten Godzilla-Filme.
Mhm.
Und vor allem, und da kommen wir dann wahrscheinlich in 5 Jahren dazu, die Gamera-Filme in den 90ern machen es alle besser als der.
Ja.
Also bin sogar der Meinung, von den Godzilla-Filmen aus den 90ern, die ich kenne, die 3 Gamera-Filme aus den 90ern sind besser als die Godzilla-Filme dieser Ära.
Ja, ich muss sagen, also die beiden, also die Godzilla-Filme, die mir jetzt am meisten wirklich, wo die Handlung auch auf Godzilla ist, das war der erste definitiv.
Mhm.
Und aus den 80ern, der 1984er und 85er, diese beiden sind ja eigentlich ein Film, den sie in 2 geschnitten haben, das mit Biollante und ihm selber, den neuen Godzilla sozusagen. Das geht ja auch nur auf die, der hat gar keine andere Geschichte drumherum. Danach aber kam das ja schon wieder mit Zukunftleuten und mit King Ghidorah und ganz anderen Sachen.
Ja, ganz andere Sachen.
Und das ist also in dem Punkt hast du schon recht, da ist das, was ich da jetzt auch gesehen habe, die gehen wirklich genau auf auf das Monster ein.
Ich finde halt beispielsweise Advent of Legion, das ist glaube ich der 2. aus der Reihe, oder Guardian of the Universe ist glaube ich der 1. aus den 90ern. Kannst du hier in meinem schlauen Nachschlagewerk nochmal, weil ich habe gesehen, ich habe nämlich gesehen, Gamera 2 und 3, Revenge of Iris habe ich auch schon gesehen von 99. Also du hast den 2. Teil da liegen.
Ja.
Und ich kenne Revenge of Iris eben auch, und auch da ist die Monsterhandlung die zentrale Handlung. Ja. Gut, aber ich würde sagen, bevor wir uns hier noch komplett
Guardian of the Universe,
Genau, das ist...
Ist der erste Teil.
Genau.
Ich hatte das ja schon kurz angeschnitten, dass ich ungefähr eine 4 gesagt habe.
Genau.
Was soll ich sagen? Also das Monster an sich von der Aufmachung her, wie der aussah und so weiter, ist der eigentlich sehr gelungen. Also da, ich weiß gar nicht, wie war die Punktevergabe denn nochmal? Wie ist schon so lange her?
Wir haben einmal, ich glaube 1 bis 10 haben wir, glaube ich.
Ja, und bei 10 das Beste.
Genau.
Genau, und da hatte ich, also bei dem Monsterdesign würde ich jetzt gerade auf noch eine 8,5 gehen.
Okay. Das heißt, du hast im Schnitt eine 6 Punkte.
Ja, ungefähr.
6 von 10. Gut, Sebastian?
Für die Verkleidung jetzt
noch? Generell.
Also für den Film.
Also der erste.
Also
der Schwarz-Weiß-Film.
Ja, schon klar. Also erstmal so für das Monsterkostüm. Also es sah nicht schlecht aus. Das Einzige, was mich irgendwie irritiert hat, waren die Stoßzähne.
Mhm.
Da würde ich auch noch so auf eine 7 und 6 gehen, also in dem Bereich. Also ein Film im Komplettpaket. Ja. Eine schlechte 3, eine gute 4.
Also,
punktemäßig bewegt sich das, glaube ich, auch im 5 bis 4 Punkte Bereich. Okay. 4,5. So.
Ich finde den ersten Gamera insgesamt, also ich kenne halt die erste Reihe komplett und von den neuen halt eine ganze Menge. Den ersten Gamera finde ich, ist nicht der schlimmste, absolut, der zweite ist im Ecken. Also der zweite Film ist unerträglich. Das Monster-Design hebt sich, ist es halt ein anderes Tier als Godzilla.
Ja.
Hat eine andere Körperhaltung, hat auch andere Kräfte als Godzilla. Und allein die Tatsache, dass Gamera halt fliegen kann und so einen Düsenantrieb hat, ich finde es einfach nur mega cool. Und das ist in den neuen Filmen einfach noch viel, viel cooler, als es damals gewesen ist. Also für Gamera gebe ich auch so 7 Punkte. Also einfach nur für Gamera als Charakter. Für das Monster-Design auch. Und man wollte einfach was machen, was es vorher nicht gegeben hat. Das merkt man. Gamera selber hebt sich einfach von allem, was es damals in den 60er Jahren an Kaiju-Filmen gab, derartig ab. Also alles andere war ja irgendwo eine billige Kopie von Godzilla.
Ja.
Und Gamera ist halt genau das Gegenteil davon. Sieht einfach anders aus. Es hat andere Kräfte, kann fliegen. Kriegt von mir 7 Punkte. Der Film hat so viele Logiklöcher. Situationen, wo man sich an den Kopf packt, dass ich da also maximal 2-3 Punkte geben kann. Also ich lande am Ende des Tages auch bei 5 Punkten.
Mhm.
Ja, also so insgesamt, genau.
4,5, 5 und 6, das ist dann alles irgendwo so in der Ecke rum.
Das sind irgendwo so 5 Punkte im Schnitt, 5,5 Punkte im Schnitt.
Also ein mittelmäßiger Film. ja genau, gucken wir uns den anderen Film an.
Genau. Und Sebastian macht wieder irgendwie einen anderen Kram, aber das ist nicht so schlimm. Let's go, Gamera!
Gamera is really neat. Gamera is filled with meat. We've been eating Gamera. Shell, teeth, eyes, flames, claws, breath, scales, fun.
Dr. Forrester is kind of a jerk, and Frank is really dumb too.
We have to take part in these lame experiments.
But do we complain?
No!
No!
Yes!
Huh? So we hike him all over the place
and talk of a thousand wonderful days.
Everybody now!
Gamera is really sweet. He is filled with turtle meat. Now we have commercial signs.
Hello!
Hello! Lass mich gehauen.
Ich muss
übrigens sagen, nochmal so als Essensreview, diese Pringles Original habe ich zum letzten Mal gegessen, da gab es noch D-Mark. Also schon ein bisschen was länger her. Ich war ein bisschen enttäuscht. Keine Ahnung. Das zum Thema Essen für heute. Wir haben geguckt, Gamera gegen Garaus.
Ja, Kamera gegen Garaus.
War ein Erlebnis, oder?
Ja, also das hat einem schon irgendwie den Garaus gemacht.
Boah.
Ja, dadurch, dass wir öfter machen, nur schlechter.
Ja, das ist
lange Sinn davon.
Schlechte Witzrunde kommt jetzt wieder.
Also, was jetzt vor allem immer kommt, ist unsere Tradition, dass Sebastian die Story zusammenfasst.
Oh Gott.
Ich, das bisschen was.
Oh, ich muss nachdenken.
Ja, das
Nein,
kann dauern.
Tu das nicht, das macht dir den Kopf aua.
Welchen Kopf?
Das ist aua.
Ja, du willst doch mal wissen, was da passiert ist.
Da ist nichts passiert.
Den Anfang habe ich nicht komplett mehr.
Der Anfang ist, dass da ist ein kleines Dorf.
Stimmt, genau, da wollen welche eine Straße bauen. Und die Bauern weigern sich so, ja, wir verkaufen unsere Häuser nicht und so weiter und so fort. Die wollen den Preis nur in die Höhe treiben und auf jeden Fall werden dann da viele Vulkaneruptionen festgestellt und Gamera wird die Schuld dafür gegeben, weil er dann auch irgendwo da langfliegt. Und dann sind da halt ganz viele Journalisten irgendeiner Stelle dann fest, ich gehe mal in den Wald, mache ein paar Fotos, trifft er halt dann das kleine dicke Kind mit der Schirmmütze.
In dem Fall heißt der Junge Aichi.
Aichi!
Und
Gesundheit.
Gott. Ich will den anderen Podcast.
Oh,
das
oh Mann. Ja, auf jeden Fall zeigt der Junge dann. Also will der Junge dann dem Reporter das Versteck von Gamera zeigen. Dann finden die eine Höhle, wo es grün leuchtet, wo sie dann halt reingehen und dann stürzt die Höhle ein, also gehen sie wieder raus.
Nee, die Höhle stürzt nicht ein, sondern der Typ wird gefressen.
Nee, die Höhle ist am Schütteln. Dann rennt der Typ raus, wird von Garaus gefressen in einer mega tollen Fressszene.
Ich find's total witzig.
Dann rennt das Kind raus und wird von Garaus gepackt. Dann kommt Gamera, rettet den kleinen Jungen, bekommt fast seine Hand abgetrennt von dem tollen gelben Überschalllaser. Überschalllaser vertreibt Garaus, also macht ihm den Garaus.
Ja, der wird noch öfter kommen.
Ja, auf jeden Fall rettet er das Kind.
Er rettet das nachher schneiden, wollte ich nur sagen.
Ja, ja. Er rettet das Kind, setzt es quasi bei seinen Eltern ab und verschwindet dann auch wieder. Und dann diskutieren die halt alle, die Militärs und halt auch teilweise Bauarbeiter, die da eigentlich die Straße bauen sollen. Was die beim Militär machen, weiß ich auch nicht.
Vielleicht unterstützen die Militärleute hinterher auch dann auch bei dem Bau von dieser ursinnigen Maschine da.
Ja, auf jeden Fall diskutieren die dann, was sollen wir denn gegen Garaus machen? Versuchen den zu bombardieren, klappt auch nicht. Alle Flugzeuge werden, ja, zerschnibbelt.
Die versuchen ihm dann den Garaus zu machen. Sonst hab ich den mal gemacht.
Oh!
Face, bitch!
Und dann kommen sie auf die irrsinnige Idee, hey, wir können ihn doch aus dem Gleichgewicht bringen. Indem wir ihn auf eine drehende Plattform bringen.
Und dann erst finden sie ja tatsächlich raus, weil Gamera nochmal gegen Garaus kämpft.
Ja.
Und dann überschneidet sich der Kampf teilweise in den Tag. Und dann finden sie doch aufs Tageslicht Garaus nochmal schädlich und schwächt.
Ja.
Weil Garaus, Gamera beißt Garaus den Fuß ab oder
ja,
so.
Ja, die zwei Zehen.
Die zwei von drei Zehen und dann liegen die da so im Hafen irgendwo im Becken rum und schrumpfen dann bei Tageslicht. Und dann stellen sie fest, dass Garaus schwächer wird bei Tageslicht, genau.
Und dann sagen
wollen sie ihn irgendwie dann mit dieser Maschine, erzähl du weiter, aber wollen ihn da festhalten.
Dann fragen sie sich halt nur, ja, wo kriegen wir was so schnell Drehendes her? Und der kleine Kind, da ist was Drehendes, da ist irgendwie so ein Restaurant mit einer Drehscheibe
genau.
Drauf. Oder Hotel,
egal. Wo einer gesessen hat und seine Suppe gelöffelt hat irgendwie.
Naja, auf jeden Fall schrauben sie da halt dann eine Vorrichtung drauf, die Garaus anlockt. Er setzt sich dann da drauf, anlocken soll.
Was es dann im Endeffekt auch tut, er kommt an, wird halt angelockt und dann dreht sich das ganze Teil, wird aber am Ende überlastet und dann stellen sie sich fest, hat schon wieder nicht funktioniert, also legen wir einfach mal einen Waldbrand, damit Gamera ankommt.
Nee, die wollten den damit ursprünglich.
Ursprünglich wollten sie Gauss, glaube ich, ausräuchern.
Ja.
Aber Gauss kann irgendwie so eine Flüssigkeit oder so ein Gas absondern, was Feuer löscht.
Ja, so ein gelbes Gas.
Ne? Und auf jeden Fall hat das Feuer dann Gamera angelockt. Und dann haben die beiden nochmal gekämpft. Und ja.
Und am Ende zieht Gamera Gauss in den Vulkan und der Film ist vorbei.
Ja. Was denn?
Ist egal.
Das war. Eine schöne Geschichte über eine Miete, die einfach nicht sein.
Genau.
Ja, genau.
Also die haben Gauss, also ganz ehrlich, wenn man den Film wirklich von dem Standpunkt aus sieht, wie er passiert ist. Gauss hat in der Höhle gewohnt.
Ja.
So, das war seine Höhle. Ne? So, dann sind die hingegangen, haben da Raketen reingeschossen, obwohl Gauss gerade frisch tapeziert hatte. Dann hat Gamera ist hingegangen, hat Gauss durch den Vorgarten gezogen, obwohl Gauss da gerade erst umgegraben und was Neues gesät hatte. Ne? Dann haben sie ihm die Bude angezündet und all das. Also im Grunde genommen ist Gauss gar nicht die böse Figur in diesem
Film. Das ist einfach eine voll übende Wohnung.
Das ist einfach das Mietrecht nicht eingehalten worden.
Ja. Der kann wohl nicht wahr sein.
Ja, vor allem hinterher dann diese Zwangsumsiedlung in den Vulkan.
Das ja, das ist aber auch wirklich so. Ne? Wobei er spart dann durchaus Heizkosten. Um ja. Ja.
Könnte eine heiße Angelegenheit werden.
Nein, um mal den gebührenden Ernst, auch wenn man da wirklich schwer von reden kann, der ganzen Sache zu geben. Das ist der erste Film, tatsächlich der erste Film, wo wir das Kind in der Rolle haben, wie es auch später so ist, obwohl wir später zwei Kinder haben werden jeweils, ist es tatsächlich so, dass dieses Kind mit der Schirmmütze hier wirklich diese Identifikationsfigur für die jungen Zuschauer ist. Und das Kind ist ein drecksdämlicher Klugscheißer! Der weiß alles, weißt du? Kommt erste Besprechung, er sagt, ja, Gauss hat mich angegriffen. Und dann sagt einer, warum nennst du das Tier denn Gauss? Ja, weil der so ruft. Wo ich dachte, ja, aber hört doch auf dieses Blag nicht.
Und zumal, so wie der redet, so hier kein Kind teilweise.
Ne, eben.
Der haut da teilweise Wörter einfach weiß, raus.
Das an der Synchronisation liegt.
Das wird an der Synchronisation liegen.
Definitiv.
Aber das Kind ist einfach altklug und ein Klugscheißer.
Ja, das stimmt. Ja. Ja. Wie, habt ihr doch was Rundes? Die hören doch noch drauf. Oder macht ein Feuer.
Genau. Ich meine, den könnten sie auch zum Präsidenten der UN ernennen.
Also vor allem weiß der besser, was los ist. Irgendwie wie die Wissenschaftler, wie das Militär und alle Leute, die da irgendwas zu entscheiden haben, haben überhaupt keinen Durchblick. Und dann kommt dieser kleine dicke Junge mit der Schirmmütze und erklärt denen da die Welt. Also wie realistisch ist das denn? Wir sind noch nicht mal an dem Punkt, wo das Kind eine telepathische Verbindung zu Gamera bekommt. Das ist noch eine ganz andere Nummer irgendwie. Ne?
Bestimmt die japanische Sesamstraße gesehen?
Ja, vermutlich.
Was?
Und Gauss war
Kaito-Straße.
Ne, Bibo.
Gauss war Kaito-Straße. Ne? Nee, es war, also, man auch so diese Maschine, die sie hinterher bauen, so nach dem Motto, wir müssen irgendwie so eine Flüssigkeit herstellen, die riecht und schmeckt wie Blut, weil man sieht Gauss halt mehrfach Leute fressen, also fliegt irgendwie in die Stadt und pickt sich Leute von der Straße und knuspert die genusslich so weg, so.
In einer echt guten
Szene. Das stimmt, genau. Und mit seinem Laser hat er auch eine Präzision, das
glaube genau,
also er fliegt über die Straße vor ein Auto. Und er schneidet genau die Fahrerkabine so in zwei, dass nur die Fahrerkabine in zwei geschnitten ist, der Motor aber alles noch intakt
gemacht.
Und das Auto weiterfahren kann.
Genau.
Ja, der ist besser als jeder Dr. Bitten Skalpell.
Richtig.
Fliegt aber später über die Basis von denen hinweg und trifft sie nicht mal.
Also die Idee wäre ja gewesen, Gamera da irgendwann am Ende gegen Ende des Films auch drauf zu werfen. Schmeißt Gamera einfach irgendwo in die Butnik. Ja, also das ist unfassbar.
Aber Gamera war intelligenter als die ganzen Leute. Der ist auf die Idee gekommen, einfach einen fetten Stein in seinen Schnabel zu schmeißen.
Naja, wo ich auch noch gesagt habe, dass das ja im Grunde genommen wie die Szene ist, wo King Kong Godzilla...
Ja, andersrum. Godzilla hat King Kong einen Baum in den Rachen.
War es so rum? Ja, okay. Ja, stimmt.
Aber ganz komisch.
Dass einer dem anderen einen Baum ins Maul gestopft hat, wo man echt denkt, also was, ne? So eine Art von Kampf haben wir gleich im fünften Teil, das wird noch mal ein bisschen absurder gleich. Aber es ist so dieses kleines Kind, super, Gamera, super, erwachsene Militär-Idioten bis zum Ende. Also das ist, dass so dieses
Kinderfilm.
Das ist halt ein Kinderfilm, aber das Kind ist der Held, Gamera ist der Held, Gamera ist tatsächlich hier der Held, also ist eben nicht die Bedrohung wie im ersten Teil, sondern eben der Retter der Welt, und das wird auch so bleiben. Also Gamera wird, und das ist auch gar nicht so falsch, in vielen Iterationen mit Superman verglichen, und es passt.
Ja, aber richtig viel kann der jetzt aber an sich nicht. Ne? Ich habe ja schon vorhin gesagt, wenn wir den Film geguckt haben, dass der relativ schwach wirkt gegenüber seinem Feind.
Aber vielleicht macht ihn das für Kinder auch so, sag ich mal, zur Zielfigur, weil einerseits, klar, er ist toll und so weiter, er kann was, aber andererseits, er ist trotzdem verwundbar. Und
das haben sie in diesem Film ja ausgenutzt, weil Gamera ist, wie du gerade gesagt, intelligenter, weil da kommen Strahlen aus dem Maul von Gaos. Also schmeißt er ihm mit Präzision erstmal diesen Stein ins Maul, damit er eben diese Strahlen hermachen kann. Die Idee hätte er auch am Anfang des Films haben können. Da war er aber ausgeschaltet, weil er verletzt gewesen ist.
Genau.
Und dieser Film funktioniert nur deswegen, weil die Gamera am Anfang des Filmes rausschreiben aus der Handlung. Das heißt, die Menschen müssen sich mit Gaos erstmal alleine auseinandersetzen und versagen, auch, irgendwann kommt auch so der Spruch, ja, hier stößt die Wissenschaft an ihre Grenzen.
Ja, die haben auch schon alle aufgegeben und
da. Und dann kommt eben Gamera und ist der große Held und besiegt eben Gaos erst an diesem Punkt. Und wie gesagt, der Film funktioniert eben nur deswegen, weil Gamera am Anfang des Filmes so schwer verletzt wird und im Lauf des weiteren Filmes noch weiter verletzt wird, dass er einfach Großteil des Filmes überhaupt nicht dabei ist. Eigentlich hätte der Film nämlich heißen müssen Gaos gegen Gamera und nicht andersrum. Weil die Film über hatte Gaos die Oberhand.
Ja.
Und wäre Gamera nicht dazugekommen, hätte er Gamera unter Umständen sogar getötet.
Der Film. Ja, hattest du ja gesagt, wenn es nicht auf einmal tagsüber geworden wäre oder Tag gekommen wäre, dann hätte er den auch so umgebracht.
Und das nennt man im Film Joker, nennt man Deus Ex Machina. Na, die göttliche Maschine. Aha. Weil das, also Deus Ex Machina, die Rettung in letzter Sekunde praktisch ist, und in dem Fall ist Gamera nichts anderes als die Deus Ex Machina.
Ja.
Und weil er dann tatsächlich die letzte Rettung bedeutet und ja, im Grunde genommen nichts anderes macht als Frodo und Sam und das alles hinterher ins Feuer schmeißt. Ne?
Ja.
Das ist wieder die Quintessenz aus diesem Film. Ich mag ihn aufgrund dieser Absurdität. Ich mag Gaos als Gegner. Wir werden Gaos gleich nochmal in Guiron auch wiedersehen.
Ja.
Nicht den gleichen Gaos, aber einen ähnlichen Gaos.
Sind doch die hier auch, oder?
Ja, das sind auch Gaos, genau. Wir werden also Gaos nochmal wiedersehen später. Und was wollte ich noch sagen? Und wie gesagt, dieses kleine, klugscheißende Kind ist halt auch, ich finde es absurd und total an den Haaren herbeigezogen. Aber es ist halt exakt das. Die Kinder geben den Monstern die Namen, also sowohl den Heldenmonstern als auch den gegnerischen Monstern. Das wird auch so beibehalten, weil plötzlich wissen die Kinder, wie die Viecher heißen. Die Kinder sind die handelnden Personen. Das wird gleich im fünften Teil, wenn wir den sehen, wesentlich stärker, weil da gibt es nur diese beiden Kinder, die die Handlung vorantreiben, niemanden anderen. Weil wir haben auch gleich ein Weltraumabenteuer vor uns im fünften Teil. Da gibt es tatsächlich nur die beiden Kinder, dann zwei Weltraumschicksen, und Gamera und das böse Monster. Mehr Figuren haben wir im nächsten Film überhaupt nicht da.
Ach so, also wird nicht so viel Gequatsche sein
wie. Doch.
Ah. Verdammt.
Weiß ich nicht, hat irgendwer noch was zum dritten Teil zu sagen? Weil der Film ist in sich weniger komplex als der erste.
Wenn das überhaupt noch geht. Das zwar schon, aber ich fand ihn jetzt streckenweise besser. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich einfach mag, wie zwei Monster gegeneinander kämpfen. Mag ich halt gerne, anstatt. Ja gut, Godzilla, der erste Godzilla-Film, das war eine Ausnahme. Da funktioniert der Film auch ohne anderes Monster. Aber
Godzilla ist insgesamt einfach ein vernünftiger Film, der wahrscheinlich auch ohne das Monster gut funktionieren würde.
Ja.
Oder wenn das Monster gegen was anderes ausgetauscht werden würde.
Ja, mit Atombomben oder so hätte auch funktionieren.
Genau.
Das Gleiche. Aber hier war das einfach, weiß nicht, hier passte das irgendwie besser. Das, wie du schon sagtest, der Gaos, das war ein starker Gegner, ein guter Gegner, der nicht einfach nur da ist und wartet drauf, dass er abgeschossen wird oder sonst was, sondern auch wirklich was aktiv macht. Wie halt in diese Stadt fliegen, wenn es nachts ist und dann da die Menschen fressen, damit er, weiß ich nicht, sich auftankt oder wie auch immer das jetzt ist bei ihm.
Was diesen Film vielleicht auch, sag ich jetzt mal, in Anführungsstrichen besser mache. Also beim ersten Gamera hatten wir das Problem, dass Gamera quasi viel zu früh verheizt wurde, der Auftritt. Hier kam der Auftritt auch sehr früh, aber halt dadurch, dass Gamera auch relativ schnell wieder aus der Gleichung rausgestrichen wurde für einen Großteil des Films, hat man nicht so dieses Problem gehabt, dass dass man so eine Durststrecke hatte, also dass sich das alles so gezogen hat. Sondern das ist halt erstmal Gamera ist da, und dann ist er wieder weg und dann kommt er erst wieder stückchenweise wieder.
Ja, aber mein Problem ist einfach, dass das also gibt es ja diese Rahmenhandlung noch, die da drin ist, dass da eben dieses Dörflein ist, wo der Bürgermeister sagt, wir verkaufen unsere Grundstücke nicht, dass die Straße gebaut werden kann. Und das ist der Punkt, der mich einfach immer wieder nervt, weil das sind diese beiden Erich und Bertz.
Diese beiden
Dick Witzfiguren, und Dick und Doof. Oder
Jar Jar und Binks.
Genau, Jar Jar und Binks, oder hast du nicht gesehen? Also diese beiden Witzfiguren.
Ja.
Und die tragen halt null zur Handlung bei. Dieses ganze Ding, also diese ganze, das hat natürlich direkt auch mit Garrosh zu tun, weil der Bürgermeister hat seine Leute dazu gedrängt, nicht zu verkaufen. Und jetzt ist Garrosh da und die Grundstücke sind nichts wert. Ne? Aber das hat nichts mit der Handlung zu tun. Das ist also so ein Ding, es ist nicht parallel dazu, wie in Godzilla-Filmen, aber es trägt auch nichts dazu bei. Also es ist so ein Aspekt der Handlung,
die einfach... Es ist halt da.
Das
Problem ist, wie du auch schon, wie mir das vorhin aufgefallen ist, am Ende, auf einmal der Bürgermeister sagt auf einmal, ja, wir verkaufen jetzt auf einmal.
Ja.
Wieso? Was hat er umentschieden? Weil jetzt alles in Brand gesetzt wurde? Weil
alle Häuser im Arsch und jetzt ist ja eh nichts mehr wert. Jetzt können sie den Kram ja auch verkaufen. Ja,
das ist doch so dumm eigentlich.
Das kommt einfach wie aus dem Nichts.
Ja, vor allem, diese große Gefahr, Chaos ist in der Nähe und der Bürgermeister beharrt immer noch auf, nö, wir verkaufen nicht, wir bleiben hier und so weiter. Eigentlich hätte er viel doch nur 2-3 Schritte nach vorne machen müssen und der ganze Dorf wäre weg gewesen.
Ja, natürlich.
Ich würde doch in so einer Gefahr, würde ich doch da nicht mehr bleiben. Dann würde ich doch ganz schnell verkaufen.
Aber er denkt halt nur an die Kohle, weil er natürlich seine, je später er verkauft ist, so höher ist eventuell das Geld, was die Stadt oder wer auch immer, der Bauunternehmer, den da gibt.
Ja.
Und das ist halt ein Aspekt, der gar nicht, also vielleicht liegt es daran, weil sie da Stellen rausgeschnitten haben, der deutschen Version.
Mhm.
Lässt sich jetzt momentan erstmal nicht nachvollziehen. Aber es ist halt ein, es ist dieser ganze Bereich mit diesen Bauarbeitern, mit diesen beiden Witzfiguren, mit dem Bürgermeister, mit den Leuten in dem Dorf, das hat trägt nichts zur Handlung bei, es stört, es nervt, es ist immer wieder so ein, ja, weiß nicht, wenn man da einfach nur diese beiden Pappnasen, die da sind, hätte man auch einfach als Dorfbewohner machen können.
Mhm.
Und dann hätten sie genauso viel Angst und genauso albern sein können.
Ja.
Zwischendurch fand ich es wahnsinnig auch mal ganz witzig, aber es ist so. Also dieses, man fragt sich dann immer, warum. Also man hätte es echt weglassen können. Ne?
Ja, das stimmt. Ne? Da weiß man nie, ob das jetzt daran liegt, weil das irgendwie in Japan vielleicht ganz groß ist, so solche witzigen, auflockernden Momente oder so, keine Ahnung. Aber bei mir funktioniert das nicht, wenn ich ehrlich bin.
Vor allem gab es dann irgendwann ja auch die Szene, wo gesagt wurde, ja, wir brauchen Feuer. Ja, dann flammen sie einfach den ganzen Wald ab.
Ja.
So erst irgendwie das Dorf behalten wollen, aber dann dieses dicke Waldstück einfach abflammen wollen. Das war nur inkonsistent. Ne?
Genau. Erst die ganze Zeit drum kämpfen und dann ist auf einmal Dorf scheißegal.
Ja.
Alles, was drumherum ist.
Ja, zünden wir einfach alles an. Hauptsache, wir kriegen unsere Kohle.
Ja. War das noch 200 Millionen Yen? Ne, überhaupt verfeuert das
wohl. Oder 2 Millionen.
Ja, oder
irgendwie sowas. Aber
das ist, ja. Verfeuert das ruhig. Das ist...
Dann holten sie es hinterher doch noch ab, weil der Junge sagt, brenn's einfach ab. Weil der Junge sagt, ja, brenn's ab, dann kommt Gamera.
Ja.
Nein, aber ich denke, was ist, wenn Gamera gerade gestorben ist, weil er eine Blutvergiftung hat, oder hast du nicht gesehen?
Ja, das wäre es noch geworden. Ja, oder der ist ihn nicht mehr von diesem Kopf.
Genau.
Also wo Garrosh hatte ihn strahlen bei einem der Kämpfe nämlich in den Kopf gezogen.
Genau.
Da hat er ihm auch den Fuß abgebissen bei der Gelegenheit. Und wer weiß, wenn er sich davon nicht mehr erholt hätte, dann wäre er gar nicht mehr da gewesen. Und die hätten dann einen angezündeten Wald, den dann Garrosh gelöscht hätte und fertig und weiter.
Aber nö,
das Militär hört natürlich auf das Kind den Präsidenten. So kommt das halt rüber.
Ja, schon. Was fand ich halt, wie du gerade sagtest, Garrosh hat es gelöscht. Garrosh hatte viel zu viele Fähigkeiten.
Ja.
Der konnte halt diesen Ultraschall machen, konnte schnell fliegen, konnte wie die Riesenklo
gerade das letzte Mal
generieren.
Der hatte
180 Grad. Ne?
Das ist Wahnsinn.
Ja. Und dann hat sich trotzdem das Ding gedreht hat, wie wild, immer noch festhalten können. Dann
der konnte bestimmt zaubern.
Ja, hatte ja auch einen Zauberfuß. Garrosh hat einen Zauberfuß.
Ja. Hat er bestimmt auf Hogwarts gelernt.
Ja. Hat sich das nachwachsen lassen, was auch total absurd ist. Kommt aus dem Nichts. Garrosh kriegt Bein, Fuß abgebissen und lässt dann einfach alles nachwachsen. Aber plötzlich schmeißt Gamera ihn in den Vulkan und nö.
Ja, kommt nur ein Strahlkurs raus, er wird wieder kleiner und weg. Und das war's dann, das Ende.
Ich finde ihn einfach wichtig, weil es so die Keimzelle dessen ist, was Gamera in den Folgejahren gewesen ist. Aber so, selbst als Film eigentlich, ist das derartig albern und kaum nachzuvollziehen.
Mhm.
Ich meine, nicht, dass die anderen Gamera-Filme nicht albern wären, das sind sie definitiv, aber das ist halt nicht mal nachvollziehbar. Also dieser Garrosh, dieses Monster ist einfach komplett imber. sagt man ja so, ne?
Ja, du hast ja schon gesagt, die eierlegende Wollmilch,
so ja, ist das. Da kann halt alles, hat gegen alles irgendwo eine Gegenmaßnahme.
Ja.
Und dann diesen Laserschuss, dann Flügelschlag, dann fliegen sogar die Panzer weg, die so dagegen.
Ja,
dann kann er Gamera am Panzer hochheben.
So. Daraus sieht sogar Gamera hoch.
Ja, und dann, wie gesagt, der Sieg kommt durch den Stein im Maul, dass das Gamera ihn hinterher packt, ihm die Kehle durchbeißt und dann ihn in den Vulkan schmeißt. Und das ist, also als toller Monsterkampf ist mir das tatsächlich ein bisschen zu wenig. Ich fange bei Gamera gegen Gaos mal an mit den Punkten,
ja,
weil ich gerade so schön am Reden bin. Die Monsterkämpfe finde ich sehr cool, weil auch Gamera erstmal lernen muss, wie man Gaos richtig anpackt. Dass Gaos auch, also ich weiß auch, dass es bei Barugon im zweiten Teil sogar so gewesen ist, dass Gamera ihn zum Teil einfach zu leicht besiegen konnte. Gamera kam dazu, hat Barugon einfach nur noch irgendwie kaputt gebremst und trotzdem Barugon ihn erst eingefroren hat, Gamera hat sich trotzdem befreien können. Man sich die ganze Zeit fragt, warum hat Barugon dann diese Kräfte. Dieser Kampf gegen Gaos ist tatsächlich erst überhaupt nicht klar, weil Gaos ihm eindeutig überlegen ist. Gaos ist imbar, haben wir festgestellt. Und Gamera muss sich halt mehrfach erstmal zurückziehen, weil Gaos ihn also wirklich schwächt, verletzt und Gamera gezwungen ist, erstmal unter Wasser ein bisschen sich zu erholen. Und erst hinterher begreift Gamera dann, dass Gaos eben diesen Schwachpunkt hat mit dem toten Winkel hinterm Rücken, weil er seinen Kopf nicht drehen kann, der zwei Wirbelsäulen und Schall und bla, hat mit einem Film erklärt. Und das ist in meinen Augen vergleichbar mit dem Kampf King Kong gegen Godzilla, wo King Kong auch wesentlich strategischer kämpft als Godzilla. Mhm. Das habe ich damals, das weiß ich noch, auch hervorgehoben. Deswegen finde ich, die Monsterkämpfe in Gamera gegen Gaos sind für mich eine 8, vielleicht eine 9.
Ja.
Ne? Weil die Action gut ist, die Effekte sind für die Zeit super, das sind eben so diese Videoeffekte, wenn Gaos so eingemalt wahrscheinlich, wenn Gaos seine Laserstrahlen abschießt, Gamera blutet dann auch mit so einer grünen, matschigen Flüssigkeit. Man sieht auch, dass es ihm wehtut. Das ist vernünftig choreografiert. Der Film selber ist eine mittlere Katastrophe. Also das ist insgesamt, also das ist, der ist nur albern. Der kriegt von mir 2 Punkte. Das ist, also das ist eine, sind auch wieder 5 Punkte im Schnitt bei mir.
Ja,
genau. Dann möchte jetzt
mal nochmal sehen, wie zügig es braucht.
Ja, was das, also ich finde erstmal vergleichsweise vom Kostüm her hat sich ja auch nicht sehr viel geändert.
Nee.
Es ist maximal etwas detaillierter geworden. Also da ändert sich nichts großartig jetzt. Was die Kämpfe angeht, die haben mir eigentlich auch recht gut gefallen. Also halt gerade, dass es nicht so ein ich gehe drauf los und fertig ist, sondern dass es wesentlich durchdachter ist, kommt das auch relativ, sag ich jetzt mal, realistisch rüber, halt der Zeit entsprechend. Dementsprechend würde ich da auch so mit einer 8 um die Ecke kommen. Was den Film gesamt angeht, ja, albern, der kleine Klugscheißer.
Mhm.
Aber halt einfach dem Fakt geschuldet, dass es sich für mich jetzt selber nicht so gezogen hat wie der erste. Und auch, dass ich persönlich jetzt mehr den verfolgen konnte, ohne dabei gleich irgendwie, sag ich erstmal, abgelenkt zu werden, also würde ich so 3 bis 4 Punkte.
Okay.
Also hänge ich am Ende auch so.
Ja. Bei 6.
Bei 6, ja.
Okay. Mhm. Ja, also am besten gefallen haben mir auch die Kämpfe. Die fand ich wirklich super. Also das war. Ich stehe ja sowieso immer drauf, wenn Monsterkämpfe miteinander sind, aber die waren jetzt auch gut. Was du auch sagtest, halt, dass der auch mal eine Niederlage einstecken muss und nicht dieses übermächtige Superheldenwesen ist oder so. Sondern auch wirklich mal was einstecken muss und daraus lernen muss und auch wirklich strategisch vorgehen muss. Ja, das hat mir auch sehr gefallen. Gaos selber sah gar nicht mal schlecht aus. Man konnte wenigstens durch seine Farben, die der zwischendurch hatte, immer erkennen, was gerade sein Gemütszustand war, was mit ihm los war. Ja, allein für die Monster und Monsterkämpfe würde ich meiner Meinung nach schon 9 Punkte geben.
Okay.
Was den Film an sich angeht, das einzig Gute, was ich da sagen muss, war, dass die erklärt haben, was Gaos Fähigkeiten sind, wie das überhaupt zustande kommt, dass er solche Strahlen abfeuern kann. Das fehlt mir bei vielen Monsterfilmen, dass sie einfach erklären, wieso kann dieses Monster diese Attacken oder warum kann der so etwas. Das fand ich super. Der Rest von den Sachen, was die Menschen waren, das war, die hätten sich eigentlich auch die Knarre selber am Kopf halten können. Ja, das stimmt. Wäre genauso effektiv gewesen am Ende. Ja, ja, dann diese beiden dick und doof Leute da, die hätten, weiß ich nicht, wäre vielleicht sogar lustiger gewesen, wenn die gleich am Anfang zertrampelt worden wären.
Ja.
Ne, das wäre vielleicht sogar lustiger gewesen. Da würde ich einen halben Punkt vergeben für den ganzen.
Echt? Boah, das war.
Ja. Also, das heißt, dann bekomme ich auch 4,55 Punkte.
Ja, aber dann wird dann auch bei diesem Film im Schnitt bei 5 Punkten.
Ja.
Das ist ganz witzig. Das wird sich wahrscheinlich gleich bei Gamera gegen Guiron vielleicht noch ein bisschen anders darstellen, weil der gehört aus verschiedenen Gründen, wenn nicht sogar zu einem meiner Lieblingsfilme des ganzen Genres. Wobei, und das kann ich schon nur vorwegnehmen, wirklich ernst ist der auch nicht, im Gegenteil. Also der ist, werden wir gleich sehen, freut euch auf einen saulustigen, witzigen, schweineunlogischen, albernen Film, aber der macht Spaß. Also im Gegensatz zum dritten Teil macht Guiron gleich wirklich sehr, sehr viel Spaß.
Mhm. Gut, ist dann der fünfte? Oder?
Das ist dann gleich der fünfte, aber da kommt noch als nächstes, da läuft ja schon sogar.
Mhm. Gut.
Auf Pause gestellt. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt Guiron oder wollen wir erst essen?
Weiß ich nicht, wie
steht. Weil der dauert jetzt auch schon wieder an.
Also dann sind ja, 1 Stunde, 20 Minuten.
2 Stunden erst mit dem Essen. Also können wir am besten erst essen.
Mhm. Ja.
Was haltet ihr davon? Mhm. Weil dann essen wir. Daniel macht nämlich wieder Würstchen.
Ja, Heißwürstchen mit Kartoffeln. Das ist ja. Das ist jetzt so die Großkochkunst.
So, Daniel hat auch seinen Spaß, wie wir ganz eindeutig hören können. Das war jetzt gerade Kamera gegen Guiron.
Die Weitwinkelkamera gegen das Taschenmesser.
Ja, genau. Das war schon sehr absurd.
Es war schon speziell.
Ein Fall für sich.
Ja. Es ist ja meistens so, je später der Abend, umso lustiger die Filme.
Ich hätte den extra ausgesucht, weil der gehört auch zu meinen Lieblings-Kaiju-Filmen.
Kann ich gut
und zumal es gibt dort keine Verkehrsunfälle.
Es gibt dort keine Verkehrsunfälle.
Das wird doch eine Störung. Kommen wir gleich nochmal zu. Das ist einer der großen Kultsätze des amerikanischen Kinos, des japanischen Kinos, Entschuldigung, des japanischen Kinos. Eine Welt ohne Verkehrsunfälle.
Ja,
war das nicht auch, also euch beide mal gefragt, das Highlight des Abends? Ja.
Also bisher der beste von den drei, die wir heute gesehen haben.
Das ist aber auch wirklich der albernste von allen.
Ja, aber gemerkt. Trotzdem.
Ich will nicht sagen, dass die anderen nicht auch albern sind. Die sind zum Teil wirklich auch albern. Besonders dieser eine Teil, wo dann eine Astronautin, die von den Außerirdischen beeinflusst worden ist, hinter Kindern hinterher rennt. Aber weil sie so hohe Schuhe anhat, nicht hinter denen herkommt. Also die Kinder rennen durch irgendwelche Gänge und sie stöckelt so hinterher.
Weil von der Venus?
Ja, die kommt doch tatsächlich von der Venus.
Welcher Teil ist denn das?
Das ist dann, müsste der sechste sein. Der siebte ist das.
Das ist auch
der siebte gegen dieses Fischmonster.
Achso.
Das ist, glaube ich, auch der Teil, wo Gamera dann auf den Knochen von dem Fisch dann die Melodie spielt.
Scheiße.
So, Sebastian, möchtest du deines Amtes walten und die Story zusammenfassen?
Ich versuche ernst zu bleiben.
Es wird eh nicht funktionieren.
Wird nicht funktionieren, weil Ernst ist da hinten, hier ist Dominik.
Ernst ist heute 12.
Ach, ich dachte, hier ist August. Okay, also das Ganze fängt mit den Jungen.
Wie heißen sie?
Akio und Tom.
Akio und Tom. Die beiden gucken in den Sternenhimmel und sehen ein UFO. Und es gab Berichte, dass einzelne Observatorien irgendein Signal aus dem Weltraum aufgefangen haben und so weiter und so fort. Gab Zeitungsberichte. Haben die halt auch gesehen und den Sternenhimmel beobachtet. Und sie sehen ein UFO, das im Wald landet. Wollen da am liebsten da sofort hingehen, aber Mama sagt, du, nein, das macht ihr nicht.
Auf jeden Fall fahren sie dann am nächsten Tag dahin, lernen nebenbei den Bruder von Clark Kendo kennen. Kondo, der macht Kendo.
Clark Kondo macht Kendo.
Auf jeden Fall so ein Polizei-Officer, was auch immer.
Genau.
Gehen dann auf jeden Fall dort in den Wald, finden das UFO. Und Tom und, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen.
Akio.
Ich denke immer an den Zauber aus Harry Potter. Gehen auf jeden Fall in das Raumschiff und sagen, die Schwester soll draußen bleiben, weil gefährlich und so. Gehen in das Raumschiff, setzen sich dort in das Cockpit, spaßeshalber in die Sitze. Und starten rein zufällig die Zündung und starten in den Weltraum und sind weg. Kommen auf einem Planeten an, wo sie anscheinend...
Du musst dazu sagen, dass sie zwischendurch Gamera treffen.
Ja, zwischendurch treffen sie Gamera im Weltraum. Also der fliegt zu dem her, machen sie ein Wettrennen und dann kommt er nicht mehr hinterher, weil sie dauernd schneller werden. Jedenfalls kommen sie dann auf einem Planeten an und beobachten sie da schon wieder Chaos kommen?
Ja,
auf jeden Fall gibt es dort ein oder mehrere Gausse, ich weiß nicht, wie der Plural ist. Und plötzlich auf einmal fließt das, da ist so ein Fluss, da fließt das Wasser rückwärts, komischerweise, geht Erde auf, kommt ein Vieh raus, ein wandelndes Taschenmesser, was sich dann als Guion rausstellt und verwandelt den Gauss fachgerecht in feingeschnittene Salami.
Er macht
Gauss
zu Gyros.
Finn bemerkt Gauss, die Kinder, die versuchen sich wegzuporten mit solchen Teleporter, Anal, Plugs, was auch immer. Und lernen dann die zwei Außerirdischen, die da noch übrig sind, kennen. Und
wie nochmal Barbella?
Barbella und Flobella.
Flobella, genau.
Das eine heißt süß wie was weiß ich und das andere schön wie der Regenbogen.
Ja, keine Ahnung.
Weißt du schon, in welche Richtung
das ist? Schön wie der hübsche Vogel oder irgendwas.
Dann erfahren die, ja, das ist quasi ein Planet, der komplementär zur Erde auf der anderen Seite der Sonne, also auf der gleichen Umlaufbahn liegt. Der heißt sehr kreativ Terra.
Genau.
Für diejenigen, die alte Sprachen können, ich weiß nicht, ob es Griechisch oder Latein ist. Erde, so.
Glaubt dem alten Mann, der weiß das.
Der wird so. jedenfalls berichten die dann von der Erde. Eine von den Außerirdischen untersucht das Gehirn von unserem Harry Potter Zauberkind, dem Asiaten. Akio!
Ja.
Das ist ein Harry Potter Zauber.
Der wird auch mit K geschrieben, ich kann es
auf jeden Fall untersuchen die das Gehirn, stellen fest, Erde soll ja ganz toll sein und wollen dann auch zur Erde. Und was wollen die mit den beiden Kindern machen? Genau, ihre Gehirne fressen. Lecker. Jedenfalls wird dann der Kopf auch noch von dem Kind rasiert. Er bekommt dann später die Cap, um wie auch immer das hieß. Auf jeden Fall das asiatische Kind mit Cap. Check. Auf jeden Fall gibt es sich dann, dass wieder ein Gauss auftaucht, der wieder von Guiron zerlegt wird. Dann erscheint Gamera auf der Bildfläche. Guiron und Gamera kloppen sich. Gamera kriegt einen Ninja-Stern ins Auge, den Guiron aus irgendwelchen Schlüssen über den Augen schießen kann. Alle halten Gamera für tot, blabliblub. Und die zwei beschließen dann, das Raumschiff fix zu machen, damit sie halt zur Erde können. Das wird dann allerdings auch von Guiron zerhäckselt, so dass sie halt nicht mehr davon wegkommen. Währenddessen bringt Barbella Flobella um, glaube ich, auf jeden Fall, weil sie verletzt wird.
Die stürzen mit dem Raumschiff hier ab, weil Guiron das ja in zwei Hälften teilt und eins von den Mädels kriegt den Sitz auf den Hintern und ist dann so schwer verletzt, dass die von der Schwester dann... Es ist unfassbar.
Ja, auf jeden Fall geht die eine dann auf jeden Fall wieder zurück in ihr... Labording und sucht sich eine Möglichkeit, Gamera auszuschalten, weil sie sagt, ich werde Gamera zumindest mit in den Tod reißen. Währenddessen schaffen es die beiden Kinder dummerweise, Guiron wieder zu befreien, also kloppen sich Gamera und Guiron wieder. Rein zufällig entdecken sie dann eine Atomrakete. Rein zufällig, danach haben sie gesucht. Auf jeden Fall kloppen sich dann Guiron und Gamera wieder. Gamera rammt Guiron in den Boden. Die beiden schicken die Rakete los. Eine fliegt dahin, wo die andere außerirdisch ist. Genau. Töten die mal so rein nebenbei. Und eine andere Rakete steckt Gamera dann Guiron ins Ninja-Sternloch. Ins Loch. Guiron wird hochgejagt, stirbt. Gamera schweißt das UFO zusammen und bringt die beiden zurück zur Erde. Und es stellt sich raus, dass die kleine Schwester, die hat nämlich die ganze Zeit erzählt, die sind in die UFO gegangen. und sind weg. Und alle dachten, die lügen, und hat sich dann herausgestellt, sie lügen doch nicht.
Stimmt nicht, der Polizist hat
ihn. Ja, der Einzige, der ihr gebraucht hat, war Clark Kendo.
Clark Kondo.
Kondo. Ja, kein Wunder, der kommt ja auch von einem anderen Planeten.
Genau. Ja, genau. Vom Klypton.
Und der allgemein wichtigste Satz. Wir suchen eine Welt ohne Kriege und Verkehrsunfälle.
Ich spiel die Szene mal eben jetzt an dieser Stelle ein, damit es ist Kult. Dieses Zitat ist Kult, ja. Glaubt es mir.
Es ist falsch, das Glück auf anderen Sternen zu suchen, sondern wir alle sollten dafür sorgen, dass die Erde zu einer Welt wird, wo niemand mehr hungert und friert, und zu einer Welt ohne Kriege und Autounfälle.
Sehr gut. Also habt ihr etwas gelernt.
Oh ja.
Ich habe euch nicht so viel versprochen, als ich sagte, der Film sei albern. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das vorher auch noch, glaube ich, während der Aufnahme noch gesagt habe. Und Daniel hatte zwischendurch auch, da lief die Aufnahme, glaube ich, gerade mal nicht auch gemutmaßt. Das war ihm dann bei dem dritten schon aufgefallen, ob das eigentlich wirklich eher Kinderfilme sind. Und ich sage, ja, es sind tatsächlich eher Kinderfilme. Deswegen sind die eben auch witzig. Und selbst in den Szenen, wo Gamera verletzt wird, ist es nicht so dramatisch. Zumindest in diesem hier ist es nicht mehr so dramatisch. Und was dem Ganzen ja auch vorhergeht, diesem ganzen Monsterkampf und auch dieser ganzen Dramatik mit den beiden außerirdischen Mädels, ist ja eben auch so ein bisschen dieser Abenteueraspekt. Da sind zwei Kinder, steigen in dieses Raumschiff rein, es fliegt dann los und in andere Welten. Der Planet ist meiner Meinung nach ziemlich witzig gestaltet, also eben auch viele Elemente, die man so nicht erwarten würde. Diese Teleporter-Kabinen, die halt auch anders funktionieren, als die beiden Kinder das erwarten, weil die sich von Guion eigentlich wegteleportieren wollen. Eine Sekunde später sind sie dann direkt vor dem Monster, wo sie sich teleportieren. Wirkt auf uns natürlich sehr albern, aber ich glaube, für Kinder ist das dann schon eine sehr spannende, dramatische Situation.
Ich habe aber ganz ehrlich, so ein bisschen so einen albernen Film zwischendurch, der ist doch auch nicht schlecht. Ist echt so unterhaltsam gewesen, und das ist doch der Sinn eines Films, oder?
Den fand ich tatsächlich fesselnder, als die beiden in Anführungsstrichen ernsten vorhergegangen sind.
Mhm. Ja, ich finde, was ich halt besonders schön finde, ist halt, du hast diese neuen Planeten, und dann stellen sich eben diese beiden Mädels halt vor, ja, und unsere Zivilisation ist dem Untergang geweiht, der ganze Planet friert zu, die Gaos haben uns irgendwie in Gefahr gebracht, bla 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 bla. Und du bist eigentlich so, die ersten Momente bist du der Meinung, okay, die sind ja ganz lieb und ganz nett und können ja keiner Fliege was zuleide tun. Und dann sagt die eine plötzlich, ja, dann müssen wir ihre Gehirne fressen. Ja. Das ist also, das ist wie so ein Holzhammer, wie so
puff, voll in die Fresse. Und die andere hat das auch erst gar nicht so gereizt. So.
Ja, eben. Und dann wird das noch erklärt von wegen, ja, wenn wir ihre Gehirne essen,
eignen wir uns ihr Wissen an.
Das Wissen an und so weiter. Und auch so, als sie dann noch, ich glaube, eins davor sogar noch sagt, ich glaube, die eine sagt ja, aber in dem UFO sind doch nur Platz für zwei Leute. Ja, dann nehmen wir sie mit als Proviant.
Oder ja, wie sowas. Ja.
Das sind Dinge, da rechnest du erstmal nicht mit. Ich meine, du hattest dieses Beispiel genannt mit, ich glaube, das ist Megalon. Godzilla gegen Megalon. Oder Mecha-Godzilla.
Welcher war das noch? Wenn du weißt, auf was du hinaus willst, dann...
Wo dann sich die... Außerirdischen dann doch als Invasoren rausstellen.
Genau. Das war, glaube ich,
mit Kaiser
mit Ghidorah. King Ghidorah war das, wurde zum ersten
King
Mal
oder Kaiser?
Nee, King Ghidorah.
Den hatten wir schon gesehen, Befehle aus dem Dunkeln.
Ja, genau.
Der war das.
Ist ja auch, die tun erst so, oh, wir sind so arm, wir haben kein Wasser mehr und alles und bla bla bla.
Stimmt.
Und,
interessant war auch, dass die Außerirdischen erstmal eine Java-Stimme hatten. Oder Chip und Chef,
ich weiß nicht. Hier die jetzt,
ja. Ja, so Chipmunks, ja, so. Und dann haben sie dann aber auch so Transportoren gemacht und so. Aber das ist nur ein Detail am Rande. Also wir können gleich nochmal auf die sehr albernen Aspekte eingehen. Da habe ich gar kein Problem mit. Und der Film ist albern und kindisch und gar kein Thema. Aber als Kinderabenteuerfilm, also eben zwei Kinder auf einem fremden Planeten in einem anderen Raumschiff oder an so einer Raumstation, funktioniert der Film sehr gut. Der Film davor, der gegen Viras, also den haben wir jetzt da auch in der Playlist, das ist der vierte, der funktioniert ganz ähnlich. Da sind die beiden Kinder, also auch wieder ein Japaner und ein Amerikaner, eben auch auf dem Raumschiff der Aliens unterwegs. Und da hast du auch ein ganz, ganz ähnliches Phänomen eben, dass die Kinder die Hauptrolle haben. Dass da keine Erwachsenen mehr sind, die irgendwie versuchen herauszufinden, was da passiert ist. In einem Einsatzzentrum, das Militär wird befehligt und Panzer schießen auf das Monster. Es geht um die Kinder und um Gamera. Mhm. Und das sucht man bei den, in den Godzilla-Filmen, glaube ich, auch weitestgehend vergeblich, weil solche Filme gibt es da nicht. Ich glaube, der einzige, der wirklich so ist, ist Godzilla's Revenge.
Ja, okay.
Also das, wo dieses Kind sich diese Godzilla-Welt irgendwie zurecht träumt. Das ist der einzige Godzilla-Film, der so ein bisschen in diese Richtung geht. Alle anderen sind, Godzilla greift an, dann kommt ein gegnerisches Monster, das Militär schießt auf beide Monster, hat aber keine Auswirkungen darauf und am Ende gewinnt Godzilla diesen Kampf. Mehr oder weniger.
Ja, also in den meisten Fällen nicht. Ja, und der ist eigentlich, ja, außer im ersten Teil und in den Ende der 90er ist er noch nie gestorben.
Also. Genau, und das ist in den Gamera-Filmen halt anders, weil da ist Gamera zwar auch eine handelnde Figur, aber du hast halt immer noch die beiden, also es ist in den restlichen Filmen immer, sind es immer zwei Kinder, die eben dann im Mittelpunkt stehen.
Mhm.
Und in vielen Fällen eben tatsächlich ein Amerikaner und ein Japaner, und ich glaube, in einem ist es ein Japaner und seine kleine Schwester. Aber ich glaube, selbst die hat westliche Züge. Also die ist, glaube ich, halb Amerikanerin oder halb West, halb japanisch. Also dann hast du dieses Phänomen halt wieder. Und da hat man also relativ zügig sich auch so ein bisschen losgelöst von diesem restlichen Kaiju-Genre, was ja von Toho auch weiterhin dominiert worden ist. Mhm. Auch in den 60er, 70er Jahren. Die haben ja auch trotz alledem noch andere Filme gedreht, außer Godzilla.
Ja.
Und ich finde, man kann den Gamera-Film eben nicht vorwerfen, nur billige Kopien von Godzilla zu sein.
Nee, das auf keinen Fall. Also, man sieht es ja schon von der Art her, das ist ganz anders. Weil du schon sagst, eher mit Kindern und mit Retter der Welt.
Es ist ähnlich, aber
hier auch großartig im Weltall. Ich meine, ein paar Godzilla-Filme, die es gibt, die spielen nicht im Weltall an sich. Die haben auch einen anderen Planeten mal, aber...
Auf dem Mond oder
Planet X
oder
irgendwie sowas. Ne? Genau, aber... Da ist der auch kein wirklicher Retter, weil da Kinder entführt wurden oder weil die gleich die Gehirne weggegessen werden.
Ich finde, das sind, also ich weiß noch, wie ich Kind gewesen bin, Hörspiele gehört habe oder Bücher gelesen habe. So in den Geschichten, die ich gemocht habe, waren hauptsächlich Kinder die Hauptpersonen. Und das hat natürlich eine Wirkung aufs Publikum. Und ich weiß jetzt nicht, ob mir Erwachsene an dem Film jetzt aus der damaligen Sicht. Ob ein Erwachsener damals an dem Film genauso viel Spaß gehabt hat wie ein Kind, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich habe den Film auch, ich glaube, das letzte Jahr zum ersten Mal gesehen und fand den halt auch total witzig und unterhaltsam. Aber der ist auch genau so gemeint. Der ist nicht ernst gemeint. Das soll eine witzige Science-Fiction-Komödie für Kinder sein.
Oh,
mit sehr absurden und Elementen, wo man sagt so, ich glaube, Sebastian hat teilweise hier nur auch lachend gesessen und what the fuck gesagt.
Ja. Es ist was Eigenes, aber halt so, gerade in diesem Kinderkomödienstil funktioniert das halt sehr gut. Weil es ja bewusst darauf ausgerichtet ist, sage ich jetzt mal, Menschen bzw. Kinder zum Lachen zu bringen. Und das schafft der Film auf jeden Fall.
Und ich meine, in der Szene, wo ich glaube, Guiron Gamera erstmal wegschleudert, der fliegt dann rückwärts durch die Luft und hält sich an so einer Stange fest und wirbelt sich dann wie so ein Leichtathlet, dann es ist unfassbar bescheuert. Es ist unfassbar bescheuert. Oder auch die Anfangsszene, wo Guiron gegen dieses Chaos, den Space Chaos kämpft und den Hand- und Mundgerechte Stücke schneidet und sich das anguckt und tot lacht. So, oh, 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 oh.
Ja.
Und dann versucht dran zu riechen. Und riecht dann noch an dem Fleisch und denkt so, weg mit dem Müll.
Ja.
Die Kinder machen sich auch noch drüber lustig, weil sie diese Situation noch überhaupt nicht verstehen. Da gibt's irgendwann dieses Rennen durch die Teleporter, Kammern. Und dann machen sie die Maschine kaputt und die Mädels kommt auch noch wieder zurück. Es ist nimmt irgendwann derartig absurde, bescheuerte Züge an, dass man das einfach nur noch toll finden muss. Also es ist sicherlich jetzt kein bierernster, keine Dramatik, hat auch mit der Dramatik, die der erste Godzilla-Film angeschlagen hat, null zu tun. Darum geht's aber auch gar nicht. Ich finde diesen gegen Guiron einfach nur absolut großartig. Ich liebe ihn. Also das ist, ja. So, ich weiß nicht, wenn einer von euch jetzt noch irgendwas zu sagen hat, weil ich wäre so weit durch. Ich meine, wir könnten jetzt noch über die andere Hälfte der Geschichte mit Tomoko reden, aber...
Es gibt noch eine andere Geschichte.
Ja, dass Tomoko halt auf der Erde gewesen ist. Man immer versucht, den Leuten zu erklären, dass die Jungs im Weltraum sind, aber... Ich glaube, das kann man einfach auch mal verschweigen.
Ich denke, dieser Part hatte wirklich nur den Zweck, quasi so ein bisschen die Rahmenhandlung auf der Erde aufrechtzuerhalten. Also, dass halt erklärt wird, quasi eine Erklärung geliefert wird, warum am Ende dann da so viele Menschen stehen und dass halt irgendwie auch das Bild kommt, ja, die werden vermisst.
Und das Gamera dann eben auch einen großen Auftritt hat am Ende nochmal so der Retter der Menschheit. Gamera Freund der Kinder und so. Ne?
Genau.
Das
ist
richtig.
Ja, vor allem das, wo der an dieser einen Stange war. Das,
ja, das war schon echt hart.
Ey, das hat mich echt an Godzilla erinnert, mit seinen ganzen Magnetkräften oder wo der da aus seinem Schwanz fliegen kann und so mal auch und dann so.
Das ist absolut lustige Sache, die eigentlich überhaupt nichts da.
Vor allen Dingen, wenn man das absolut nicht kommen sieht, dann ist das schon echt harter Stoff.
Ich habe dann wirklich gesessen, ich wusste ja, dass es kommt und ich wusste, dass ihr es nicht wisst und ich habe mich so auf eure Reaktionen gefreut. Das war so cool.
Ja, ja es war
interessant.
Das hat, also, ansonsten, also...
Ja, da hast du tatsächlich mal was Produktives.
Gut, dann machen wir jetzt an der genau richtigen Stelle der Aufnahme noch die Bewertung für den Film.
Tatsächlich.
Genau. Mhm. Und das ist jetzt nicht einfach nur an diese Stelle rangeschnitten. Ganz ehrlich nicht.
Nee,
warum? Nee, das nehmen wir jetzt nicht auch zum Ende des Podcasts auf, sondern schon vorher. Mhm. Versprochen. Sebastian, fängt mal an.
Okay. Also, was Monsterkämpfe und Monsterdesign angeht, würde ich schon trotz der leichten Albernheiten doch schon eine 7 bis 8 geben, mhm. weil das war einfach stimmig, es hat funktioniert. Auch wenn man jetzt vielleicht hinterfragen kann, dass Gamera an einem Reck rumturnt oder an einer Stange. Aber auch hier sieht man wieder, dass Gamera halt wirklich verwundbar ist und nicht mit einem Schlag da angeprescht kommt und alles aus dem Weg räumt.
Genau.
Und das Monster-Design war auch super. Also, da kann man nichts dran. Jetzt kann man nicht groß meckern. Also so 7 bis 8. Und für den Film gesamt... Ja, doch, da würde ich tatsächlich auch zu so einer 7 tendieren. Weil das ist jetzt tatsächlich wirklich der erste heute, der mich, wo ich wirklich gesagt habe, okay, der hat mir wirklich gut gefallen, weil da habe ich jetzt auch nicht groß abgeschaltet. Den fand ich einfach, ja, da war ich aufmerksam, weil. Vielleicht weil er auch einfach lustig war, aber ja.
Fanny? Mhm. Ja, also das muss ich sagen, der Film. Also erstmal zu den Monstern. Ich vergesse mal den Namen von. Gaos.
Space Gaos.
Genau, ja, eigentlich war das Gaos nur in Silber angemalt.
Ja,
das stimmt. Das Design fand ich aber trotzdem super, wie aus dem davor ja auch schon. Der, Gyron?
Gyron. Gyros.
Ja, genau. Ein abgefahrenes Design. Den habe ich echt noch nie gesehen, sowas. Ein Monster, das erstmal eine Schnauze hat. Wie ein Messer, ja genau, wie ein riesiges Messer und dann noch an den Seiten, da wo die Nüstern normalerweise sein sollten, Ninja-Wurfsterne.
Ja.
Der hat da Ninja-Wurfsterne, wie geil ist das eigentlich? Ja, und Gamera natürlich wie immer, nur ich glaube, diesmal waren die Augen nicht mehr so groß, ne?
Ich glaube, die Augen waren diesmal nur gelb oder gelblich.
Ja, auf jeden Fall sah das ein bisschen anders aus, aber generell, also für die gesamte Idee hinter diesen ganzen Monsterkostümen, glatte 9. Okay. Ich fand das echt super, wie das war. Dann zu der ganzen Thematik drumherum. Ja, wenn man das so aus Kinderaugen sieht, sehr lustig, sehr interessant, weil einfach die Abenteuer mit dabei sind. Das Einzige, was den Film ein bisschen langweilig gemacht hat, waren die Punkte, die auf der Erde wieder waren. Auch wenn sie die Rahmenhandlung mit erklärt haben, war sie einfach unpassend in meinen Augen. Trotzdem würde ich sagen, der gesamte Film für mich eine 9. Also der Film ist sehenswert. Das ist Wahnsinn. Den muss man sich mal angesehen haben, weil man darf nicht mit dem ganzen Ernst rein. Das ist sowieso Schwachsinn. Aber der unterhält, der ist lustig. Und man schaltet nicht weg, weil man das einfach gesehen möchte. Weil man hat irgendwie wieder...
Sowas hat man noch nicht gesehen.
Ja, das ist einfach nur genial. Also ich gebe da 9 Punkte von 10.
Ich habe nichts weiter hinzuzufügen. Ich schließe mich dir komplett an. Ich bin auf deiner Seite.
Genial.
Also von mir eben auch. Das macht irgendwie 8 bis 9 Punkte in der Gesamtwertung.
Gamera. Gamera. Gamera is really neat. Gamera is filled with meat. We all love you, Gamera.
But then the second part is a little more fun, has sort of a George and Ira Gershwin feel to it.
Shell, teeth, eyes, claws, scales, breath, fun.
It sort of sneaks up on you, boo, it says.
Gamera's enchantment still grows. He fills our hearts with love. Gamera's the latest thing. He fills our hearts with spring, spring, spring. Anytime you want some moonbeams, Gamera is the thing. Gamera is really neat. He is filled with turtle meat. We all love you, Gamera.
Ich kann halt die Gamera-Filme für mich zum Teil alle empfehlen, wenn man den zweiten, den darf man gerne ignorieren.
Ja.
Den sechsten und den siebten, die sind dann einfach nur noch so warme Aufgüsse von dem, was vorher war. Aber ich finde halt diese ganze mittlere Reihe, 3, 4, 5, finde ich, also insgesamt, als mittleres Drittel, sage ich jetzt mal grob, der ganzen Reihe, die gehören also bis heute, also oder beziehungsweise seitdem ich es letztes Jahr zum ersten Mal gesehen habe, bis heute zu meinen Lieblingsmonsterfilmen aus der Ära tatsächlich. Also ich habe wenig Godzilla-Filme aus der Zeit haben mich so begeistert wie diese drei, also 3, 4 und 5 von den Gamera-Filmen. Ja. 6 geht noch, 7 ist auch noch guckbar. Den 8. kannst du in die Tonne treten, aber 3, 4 und 5 sind wirklich große Highlights.
Ja, aber das ist wirklich komisch, ne? Da wo jetzt die guten Filme sozusagen von Gamera kamen, da war bei Godzilla eher Flaute. Hm. Und dann in den 80er Jahren, wo Godzilla wieder groß startet, dann fing das, glaube ich, mit denen auch bald an.
Wann Gamera ist 95 wieder angefangen.
95,
ja. Also nochmal 10 Jahre später wieder angefangen. Ja, da gab es halt glaube ich schon 3 oder 4 neue Godzilla-Filme oder vielleicht.
Ja, zwei mehr, keine Ahnung. Sogar schon einige mehr. Ja. Ja, aber da komisch, dass erst wieder über 10 Jahre später bei Godzilla
ja, wieder. Ich glaube, es musste dann erstmal wieder einen Markt geben. Also ja. Gamera hat ja aufgehört, weil Daiei pleite gegangen ist, der hat einfach keine Kohle mehr, noch Monsterfilme zu drehen, oder überhaupt Filme zu drehen. Und das mussten sie aufhören. Wir haben ja dann in dem Feature auch gesehen, was wir am Anfang geguckt haben, dass sie ja noch 2 Monster in petto gehabt haben. Einmal dieses Garashab, diese Schlange mit diesen Metallhörnern. Und dann noch dieses, wie hat das noch genannt, dieses mutierte Furby-Viech da.
Mutierte Furby-Viech.
Dieses Mystical NG-Monster, also diese also
explodierte Orange mit Furby-Gesicht.
Genau. Also ich verlinke diesen Beitrag auch in den Shownotes, dann könnt ihr euch den auf YouTube angucken.
Das ist ganz interessant.
Das ist sehr interessant, weil da wird auch nochmal so dieses, ist im Grunde genommen Making of dieser ersten Gamera-Reihe. Und am Ende zeigen sie eben 2 Monster, die sie noch im Petto hatten als Gegner für Gamera. Und es wäre, so wie Daniel auch schon sagte, weiter ausgefallen gewesen. Also im Verhältnis zu den dann doch sehr bodenständigen Godzilla-Gegnern.
Ja. Hm. Ja.
Und ich finde, allein dadurch hat sich Gamera, also auch in den 90er Jahren, die Monster, die Gamera in den 90er Jahren bekämpft hat, sei es Legion oder Iris oder dann auch der neue Chaos in den 90ern, die heben sich halt dann doch auch von den sehr klassischen, weiß ich nicht, Violante ist ja im Grunde genommen auch nur ein großer Dinosaurier mit Tentakeln.
Ja, eine Rose mit
einem. Naja, aber es ist halt ein Dinosaurierkopf halt, ne? Oder so ein Godzilla-Kopf,
genau. Ja.
Und also selbst das Monster, wo man denken würde, okay, das ist doch total abgespaced, ist im Zweifelsfall halt auch, und Destroyer ist auch nur in diesem totalen overpowered Dinosaurier mit irgendwelchen Kristallen am Körper. So, keine Ahnung, aber da sind die Godzilla-Monster insgesamt bodenständiger und klassischer gewählt als die dann doch sehr bunten und witzigen. Und in den 90ern auch wirklich so Science-Fiction-Alien, Riesen-Aliens und sowas. Also gerade die Iris in den 99 mit Iris, das war schon echt, also Iris ist schon wirklich ein ziemliches riesiges Monster. Ist auch meistens, ich glaube, Iris ist auch ein großer CGI gewesen. Also war nicht, schlimm, das im Gegenteil, ich fand es sehr gut.
Also sind die eher von den Puppen weggegangen?
Es ist Iris ist schon im Grundelement eine Puppe, aber da, wo sie es gebraucht haben, haben sie CGI eingesetzt. Das ist jetzt nicht, also genau, also es ist nicht übertrieben, wie ich es finde, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Rückblickend betrachtet auf den Abend heute, wir haben am Tag schon angefangen zu gucken, auf den Tag heute mit den Gamera-Filmen, würdet ihr sagen, dass, ich meine, es gibt jetzt auch nur ungefähr 13, ich glaube insgesamt 13 Filme, wenn ich mich nicht komplett täusche. Na, hier sind 12 aufgelistet. Ist Gamera ein ernstzunehmender Konkurrent für Godzilla?
Ich denke nicht, weil der eine ganz andere Sparte bedient, deswegen, also. Während Godzilla ja eher, ich gehe davon aus, die Erwachseneren bedient oder die späteren Jugendlichen, ist das wirklich, wie ich jetzt die drei Filme heute gesehen habe, wirklich auf die Kinder eher zugeschnitten. Beziehungsweise den ersten noch nicht so ganz, aber danach ging es doch immer mehr auf die Kinder zu. Also Konkurrent nicht, aber gleichwertig für eine andere Sparte.
Ja, ähnlich hätte ich es jetzt auch ausgedrückt, weil es ist halt wirklich ähnlich, aber was Eigenes. Und dementsprechend funktioniert es auch. Es wurde nicht viel von Godzilla kopiert, eigentlich gar nichts. Maximal vielleicht sich ein bisschen dran orientiert, aber größtenteils findet man halt eine gewisse Originalität. Und so gesehen gleichwertig.
Aber man muss ja sagen, dass die Themen ähnlich sind, wie zum Beispiel zu der gleichen Zeit, dass Godzilla auch viel mit Weltraum zu tun hatte. Das war einfach in den 60er Jahren mit der Forschung des Weltalls und das war alles neu und unbekannt. Genau. Und das ist ja kein Wunder. Ich wette da nicht nur Kaiju-Filme zu der Zeit, sondern auch alle anderen haben irgendwas mit dem Weltraum zu tun gehabt. Ja. Zum Beispiel auch mit Leslie Nielsen, diesen Alarm im Weltraum und so. Das ist ja auch schon 50er, 60er Jahre. Genau. Also, das war einfach dieses Unbekannte. Da konntest du halt alles noch machen. Als Regisseur, da war der noch die
Frage. Das war Forbidden Planet, hieß der auf Englisch, ne?
Ich glaube schon, ja. Ich kenne den nur mit Alarm im Weltraum.
Deswegen. Ich habe den nie gesehen. Ich muss den nochmal nachholen.
Da musst du dir mal angucken, wie jung da Leslie Nielsen
noch gesehen hat. Ich krieg von allen Seiten gesagt, ich soll Forbidden Planet gucken. Ich habe es bis heute nicht geschafft. Ja. Das ist ein großes Loch in meiner Filmhistorie, definitiv.
Ja, ich fand den super.
Also ich finde, was ihr gesagt habt, gleichwertig ja. Wie viele Godzilla-Filme gibt es jetzt? Auch mit dem neuen, es sind fast 30 offizielle, ne? Also japanische, 28, 29.
Japanische sind 28, müssten das schon sein.
Ja. Also mit Shin Godzilla schon dazu?
Nee, noch ohne.
Dann sind es 29, weil das ist ja auch ein japanischer. Du hast eben dementsprechend hast 12 Gamera-Filme und diese neuen Filme so halb in den Startlöchern, da weiß man ja auch nicht wirklich, was da los ist. Also da gab es diesen Trailer auf irgendeiner Comic-Con und Leute sind beinahe ausgerastet und seitdem ist da Stille irgendwie seit anderthalb Jahren, was schon ein bisschen irritierend ist. Ich finde, also er spielt schon so ein bisschen die zweite Geige im Verhältnis zu Godzilla, eben weil er auch so ein Nachzügler ist, aber im Gegensatz zu vielen anderen Monster-Serien. Es gab ja auch diesen Kappa-Film, weiß nicht, ob du den mal gesehen hast.
Kappa-Film.
Das war auch so ein Kaiju-Film irgendwie. Das ist mal online gekommen in der Playstation.
Ja.
Das war auch so Kappa, irgendwas, Monster, bla. Fliegende Monster von Hase nicht gesehen. Das Studio hat genau diesen einen Kaiju-Film gemacht und danach keinen weiteren. Und es gab dann ja noch Julala, den gucken wir dieses Jahr, glaube ich. Wird die dieses Jahr noch schaffen, weiß ich nicht, aber Julala haben wir dieses Jahr auch noch offen, oder für dieses Jahrzehnt auch noch auf dem Plan stehen. Das war auch von einem anderen Studio gemacht. Also man hat schon versucht, von anderen Studios aus dieses Genre zu bedienen, weil man gemerkt hat, man kann damit Geld verdienen. Und auch in Amerika hat man dann irgendwie gemerkt, dass man mit Monsterfilmen wieder Geld verdienen kann. Und ich glaube, der 85er, also 84er Godzilla in Japan und der 85er in Amerika war dann ja auch der letzte, den sie da auch im Kino gebracht haben, weil das noch so groß gewesen ist bei den Leuten, dass sie dann diesen Film auch noch im Kino sehen wollten. Und danach eben nicht mehr, weil das Publikum dann gemerkt hat, ist vielleicht doch nicht mehr so ganz unser Ding. Aber die wirklichen Hardcore-Fans fanden das schade, dass es dann eben keine weiteren Godzilla-Filme mehr im Kino gegeben hat.
Ja.
Was ich aber weiß, ist, dass diese ganzen Kaiju-Filme und also nicht nur Godzilla, sondern eben auch zum Teil Gamera, halt auch weiterhin im deutschen Fernsehen gelaufen sind.
Ja, vor Tele5 oder so, ne?
Genau. Und ich habe auch einen von den neueren Filmen von Gamera eben auch beim Vorbeiseppen bei Tele5 gesehen. Also die Sachen werden auch heute noch im Fernsehen ausgestrahlt.
Ja.
Und zwar nicht nur bei Schläfer, das darf man nicht vergessen. Ne, dieses Kaiju-Genre gilt als unheimlicher Trash und das ist es eigentlich nicht. Ne, es gibt Leute von außen, die es zum Trash erklären, aber na, es ist halt ein eigenes Genre und um mal so einen kleinen schlenkerischen Shin Godzilla zu bringen, Shin Godzilla ist der meistbesuchte japanische Film in Japan seit Äonen.
Was?
Der Film ist in Japan diesen Sommer so durch die Decke gegangen, weil, also hat Millionen und Abermillionen Yen an Einspielergebnissen gehabt, weil die Leute Bock auf Godzilla haben.
Ja, vor allem mal auf einem anderen, der nicht immer noch aus Amerika jetzt kommt.
Der ist jetzt im Sommer, im Juli, glaube ich, in Japan im Kino gelaufen und läuft jetzt in ausgewählten Kinos, wir sind jetzt im September. Ich meine, irgendwann Anfang Oktober
ist ja schon
in ausgewählten amerikanischen Kinos auch eben in Amerika im Kino, weil es eben die Nachfrage gibt. Das ist jetzt nicht so, dass der eine große Veröffentlichung bekommen hat in Amerika, aber Kinobetreiber haben gemerkt, okay, Leute haben Bock auf den Film und der hat in Japan viel eingespielt. Wenn es 100 Kinos sind, die den Film zeigen, ich habe keine genaue Zahl, aber es sind Kinos in Amerika, die den Film ausstrahlen.
Mit englischer oder mit japanischer?
Ich habe keine Ahnung, soweit habe ich mich nicht informiert, aber
dann warte ich nur darauf, bis wir den hier auch mal irgendwann auf DVD kriegen.
Also ich hab was Splendid. Ich glaube, Splendid bringt den auf Deutsch, aber ich habe keine Ahnung wann.
Das wäre nicht schlecht,
wenn also da kommt definitiv auf DVD in Deutschland raus.
Da weiß ich schon wieder, was ich mir zu Weihnachten wünsche.
Ja, ich will den auch unbedingt sehen.
Ich auch.
Das ist der Film kam gut an. Ich höre tatsächlich bisher keine Beschwerden. Hab mich dabei jetzt auch nicht so hintergeklemmt, wie ich es gerne gemacht hätte, weil auch wenig wirklich Informationen an der Oberfläche liegt. Man müsste wahrscheinlich ein bisschen tiefer recherchieren. Aber Shin Godzilla ist ein Thema für einen anderen Podcast.
Ja.
Ich würde mich freuen, wenn einfach demnächst dieser neue Gamera-Film tatsächlich kommt, weil
der Trailer war schon super.
Ja, weil der definitiv von CGI profitieren würde. Ich fand den 2006er Gamera the Brave nicht nur schlimm, also der hatte auch so seine guten Aspekte, war natürlich nochmal wieder ein Kinderfilm, hat aber so ein bisschen so diese Katastrophen- und Flüchtlingssituation, also da kommt eben ein Monster und greift die Nachbarschaft an und wie gehen wir als Bevölkerung damit um, als Stadt und wie reagieren wir, also dann eben auch, also du siehst eben, wie die Leute evakuiert werden und bist bei diesen Leuten. Und siehst nicht nur das Militär, was auf den Monster rumschießt, sondern du hast eben die Perspektive der Leute, die in Turnhallen sitzen. Und also das macht Gamera the Brave ganz gut.
Mhm.
Wobei es eben eine andere Art von Gamera ist. Es ist eben nicht Gamera, sondern es ist ein Baby Gamera Toto. Und dementsprechend auch eine ganz andere Art von es ist eben ein anderer Gamera, es ist ein anderer Ansatz. Aber für den Film finden wir bestimmt auch nochmal in einer anderen Sendung Platz.
Mhm. Ich sag, Kaiju ist ja ein großes Thema.
Genau. Ich würde das für heute abschließen, es sei denn, jemand von euch hätte noch was dazu zu sagen. Ja. Ich habe noch einen Lesetipp für euch, liebe Hörerschaft. Ich habe das Buch selber erst vor ein paar Tagen bekommen, ich bin noch nicht ganz durchgekommen. Heißt Turtle Talking. Soaring Through the Films of Gamera im Amerikanischen, wie er genannt wird im Amerikanischen, ist von Travis Kirkland und Lucas Saita, keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht, Entschuldigung fürs falsch aussprechen, ist im Grunde genommen, glaube ich, die Druckversion irgendeiner Blog-Serie. Und da werden die Gamera-Filme alle einzeln bis einschließlich des 2006er-Films nochmal durchreviewt und man bekommt nochmal so ein bisschen Hintergrundinformationen. Wenn man es vorlesen würde, wäre es auch ein schöner Podcast. Ich finde, es ist wahrscheinlich eine schöne Klolektüre, kann man es ganz gut für verwenden. Es ist sehr dünn, hat nur irgendwie 80, 90 Seiten. Mit den Filmplakaten in Schwarz-Weiß kostet irgendwo zwischen 5 oder 6 Euro. Kann man sich bei Amazon schießen. Ich freue mich aufs Lesen. Ich habe das erste Kapitel über den ersten Kamerafilm schon gelesen. Ist sehr unterhaltsam geschrieben, ist ein englischsprachiges Buch, also man muss ein bisschen Englisch können, dann hat man ein bisschen mehr Spaß dran. Turtle Talking, Soaring Through the Films of Gamera. Das als Lesetipp, gibt's einen Link in den Shownotes für. Gut, das soll's gewesen sein für heute.
Ja. So, wir werden dann wahrscheinlich nachher noch in Ruhe die anderen Filme gucken. Wir haben ja noch genug Zeit.
Ja, viel Spaß mit Viras und Zigra und Jigga und
wie sie alle heißen.
ja, dann würde ich sagen, auf wieder Nerd. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Sendungen im Nerd. Nerd Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!
Du hast eine Weitwinkelkamera! Du hast eine Weitwinkelkamera!
Du hast eine Weitwinkelkamera! Das ist richtig, die Japaner alle so für eine Art Fotos und Filme, ne? Achso, da kommt noch was.
Da kommt noch was.